mir liegt es am Herzen, weil ich einfach sage, schau mal, ich war genauso wie du. Und es wäre schön, wenn du ein bisschen einen Shortcut kriegst durch mich, weil ich dir einfach vielleicht auch nur das Selbstbewusstsein gebe und sage, hey, du schaffst es, du kannst es machen. Ich gebe dir auch die Chance, an ein paar Sachen zu arbeiten. Ich habe auch immer ein kleines Budget verfügbar. Das habe ich mit meinem Partner so besprochen, dass wir das machen. Wir haben immer ein paar tausend Euro, wo wir sagen, hey, wir erfinden einfach Projekte. Weißt du, ich meine, es ist so nach dem Motto so, weil ich finde jemanden, der ist irgendwie, weiß ich nicht, 16 Jahre alt und der will unbedingt was machen und ich schaue die Arbeiten an, denke mir so, natürlich sind deine Arbeiten nicht gut, du bist 16 Jahre alt. Ja. Und ehrlich gesagt, ich kann dich nicht wirklich brauchen, was meine tagtägliche Arbeit anbelangt, weil es wird zu lange dauern, bis ich das alles erklärt habe. Mhm. Und dann erfinden wir einfach irgendein Projekt und sagen so, ah, weißt du, was cool wäre, machen wir irgendwie so ein Poster oder irgendwas, egal ob wir es jetzt verwenden oder nicht. Aber das ist dann quasi ein Mini-Auftrag an diese Person und wir bezahlen die Person und die, das ist cool für die, weil die haben damit ein Portfolio-Projekt.
Heute haben wir einen sehr spannenden Gast zu uns bei uns im Podcast und zwar jemanden von Übersee aus dem schönen Amerika, aus den USA. Und ich freue mich ganz persönlich und ich glaube, Michi, du freust dich ja, dass wir ihn heute hier haben. Es geht um Tobias van Schneider. Tobias van Schneider ist ein echter Macher und Mentor. Aus seinem New Yorker Büro bringt er mit seinem Team nützliche, neugierweckende und einfach schöne Produkte für Kreative zum Leben. Was ihn auszeichnet? Eine ungewöhnliche Lebensgeschichte, ein hochgradig scharfsinniges Gespür für Design und Kommunikation und den wahrscheinlich schönsten Bart der Kreativgeschichte.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Ja, Tobias, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Bei dir ist es jetzt ungefähr 10 Uhr vormittags. Ich mache jetzt mal so ein bisschen einen auf Markus Lanz. Wo erreichen wir dich?
Ja, danke für das, danke. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für das wunderschöne Intro. Darf ich das nochmal hören?
Du kannst es hinterher jederzeit nochmal anhören. Kein Problem.
Ja, da wurde meine Seele richtig gestreichelt. Ah, wunderschön. Na, ich freue mich. Ja, ich bin hier gerade 10 Uhr morgens in New York, in Brooklyn, um genau zu sein.
Bist du in deinem Büro oder?
In meinem Büro, genau, ja. Mhm. Befindet sich in Williamsburg in Brooklyn.
Ach, sehr cool. Da wart. Noch nie, leider. Also ich würde es mir wünschen, dass ich mal generell nach Amerika komme. Aber tatsächlich kenne ich New York jetzt aktuell nur aus Filmen und Serien und YouTube-Videos.
Dann kennst du es wahrscheinlich schon ziemlich gut.
Ja.
Kommst du mal vorbei?
Ja, will jederzeit gerne. Also wär natürlich der oberste Punkt auf meiner To-Do-Liste.
Kleiner Fun-Fact. Das ist der erste Podcast, den ich mache auf Deutsch.
Also, ich hab's mir fast Deutsch gedacht. Eher,
also falls ich mich anhöre wie ein Kindergartenkind mit meiner Sprache, dann liegt es daran, dass mein Deutsch sehr eingerostet ist. Insbesondere die deutsche Sprache im professionellen Kontext, sage ich mal. Mhm. Weil ich das nie, ich spreche ja nie Deutsch, was das anbelangt. Also wenn ich mit meiner Mutter rede, aber das ist wieder was anderes, natürlich.
Aber es hört sich total gut an. Nee, es hört sich gar nicht kindergartenmäßig an, im Gegenteil, sehr, sehr gut, wirklich.
Ich versuch's. Es wird sich sicher das ein oder andere englische Wort, das Denglisch.
Ja, so da kommen wir schon klar damit. Aber es ist cool, dass der erste Podcast auf Deutsch ist, gell? Dass wir die Ehre haben. Cool. Erste.
Ja, ich danke euch.
Also ich habe es mir tatsächlich schon gedacht, weil ich mich wirklich gewundert habe, warum es in der deutschen Kreativszene wirklich fast gar nichts von dir zu lesen oder zu hören gibt. Das war wirklich, also das hat mich direkt überrascht, weil es ist ja nicht so, als würde man deine Produkte ja auch nicht hier in Deutschland nutzen. Aber tatsächlich, wenn dann nur in Englisch und auch so audiotechnisch gibt es nur ein Interview auf Englisch von dir, das auf YouTube veröffentlicht wurde von einem russischen Kanal. Und da habe ich mich tatsächlich das erste Mal dann gewundert, so okay, die Stimme passt jetzt gar nicht so zum Aussehen. Also ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass man so richtig dunkle, kräftige Boxerstimme hat.
Das suggeriert der Bart wahrscheinlich.
Das suggeriert der Bart zu 100%.
Ich glaube auch, ja.
Aber nee, absolut schön, dass wir dich jetzt hier hören, dass wir dich auch jetzt so im deutschen Kontext mal hören. Und ja. Ich frage dich mal direkt, wir nehmen ja das Ganze an einem gemütlichen Freitag auf. Wie ist denn deine Woche so verlaufen, Tobias?
Meine Woche. Also lief eigentlich ganz gut. Ich bin gerade mitten in einem Umzug, also kannst du dir vorstellen, ein bisschen stressig, was das anbelangt im Privatleben. Aber ansonsten, die Woche verlief eigentlich super. Die erste Woche, wo es wieder schön war in New York, super Wetter, das gibt mir noch ein bisschen mehr Energie. Und ansonsten arbeitstechnisch ist es bei mir meistens eher chaotisch. Ja, insbesondere, weil ich an so vielen verschiedenen Sachen arbeite, ist das bei mir meistens so, wo es brennt, um das kümmere ich mich. Und dann ist es meistens schon das Wochenende.
Hast du einen stressigen Alltag? Also richtig unter Druck und Stress?
Das ist schwer zu sagen. Stress im Sinne von, also jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, ein positiver Stress, ja. Also ich stehe auf, ich kümmere mich um alles, kümmere mich um die Familie, um ein paar private Sachen, ins Büro und dann am späten Abend nach Hause und direkt ins Bett. Also es ist alles so wie ein Hamsterrad quasi.
Okay.
Aber auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, das ist aber bei den meisten Menschen so. Also besonders in New York, schätze ich mal.
Ja, gerade weil du gesagt hast, du arbeitest ja an so vielen verschiedenen Projekten gleichzeitig. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Einleitung so ein bisschen zu deinem zu deinen Tätigkeiten. Also du, man kennt dich ja vorrangig als Co-Founder des Portfolio-Tools Semplice, das sehr, sehr viele Kreative auch nutzen für ihre Portfolios, aber auch abseits der Kreativbranche gibt es auch einzelne Unternehmen, die tatsächlich mit diesem Tool ihre Website aufbauen. Es ist kein WordPress-Tool, aber es bindet sich nahtlos in diese WordPress-Welt hinein, ist aber ein komplett eigenständiges System. Arbeite selber mit dem Tool und habe auch meine Website damit aufgebaut. Ich liebe dieses Tool, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war wirklich ein Genuss, damit zu arbeiten. Darüber hinaus bist du auch aktuell CEO bei CarbonMate, wenn sich da nicht in der Zwischenzeit was geändert hat.
Also ist immer noch genau, ja.
Genau, es ist also ebenso ein Portfolio-Tool für Kreative und hast jetzt vor allem ein ganz frisches Projekt am Start und zwar das Ideensammlungstool alias browserbasiertes Gehirn MyMind.
Genau, ja.
Und es sind so, glaube ich, diese großen Themen, die dich gerade beschäftigen, gell?
Unter anderem, richtig, ja.
Unter anderem. Bist du jetzt eher so der Designer, der Künstler? Wie würdest du dich denn so am besten beschreiben?
So schwierig. Ich sage immer ironischerweise, ich bin eigentlich eher Glorified Project Manager. Weil das ist dann irgendwo tatsächlich mein Alltag. Der sieht dann doch wahrscheinlich eher unromantischer aus, als es aussieht von außen. Natürlich traditionell beschreibe ich mich schon immer noch gerne als Designer und Creative Director, weil das ist so meine Hauptaufgabe, was mein Unternehmen anbelangt. Aber wenn es dann wirklich um das detaillierte Designen geht, da habe ich dann schon mein eigenes Designteam, die an dem arbeiten. Aber ich fühle mich immer noch als Designer. Aber das Ding ist, wenn man an solchen Produkten arbeitet und besonders so viele im Moment, ich mache immer Witze mit meinem Team, weil ich immer sage, ich stelle Leute an, damit sie die lustigen Arbeiten machen können. Und ich mache die Scheißarbeiten, ja. Die sonst keiner machen kann, ja. Das ganze Finanzielle, das ganze Logistische, das Projektmanagement, das ganze Organisieren. Aber ich glaube, das ist für viele so. Das habt ihr sicher auch schon erfahren.
Ja, das stimmt.
Gibt es einen speziellen Grund, warum du das nicht irgendwie abgeben kannst? Oder magst du es dann doch irgendwo, dass du es selber machst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, gerade so am Anfang, im Anfangsstadium von den Projekten ist es oft so, dass es sehr schwierig ist, jemanden zu finden, weil du im Endeffekt nach jemandem suchst, der genauso ist wie du und irgendwie alles machen kann. Weil das ist irgendwie so meine Aufgabe, die Responsibilities zu haben, wirklich alle möglichen Kleinigkeiten zu machen, wo es fast unmöglich wäre, jemanden zu finden, außer es ist auch eine Co-Founder-Rolle, mehr oder weniger. Also ist es viel einfacher für mich, zum Beispiel jemanden zu finden für spezifische Aufgaben wie, sagen wir mal, Design oder Programmierung, ja, oder Support. Mhm. Weil das ist sehr einfach, den Rahmen oder das Ausmaß der Arbeit quasi zu beschreiben und da jemanden zu finden. Wohingegen jemanden zu finden, der quasi irgendwie alles Mögliche, diesen ganzen Kleinkram quasi macht, ist eher schwieriger zu finden. Ich glaube, das ist meistens auch, das haben, glaube ich, viele Founder haben so dieses Problem. Am Anfang hast du auch noch nicht die Finanzen verfügbar, um so eine Person zu finden. Da musst du irgendwie ein bestimmtes Level erreichen oder erreichen wollen von der von dem Scale und der Größe deiner Firma, dass es quasi Sinn macht, so eine Person anzustellen, würde ich mal sagen.
Ja, vor allem die Schwierigkeit, jemanden zu finden, der halt auch wirklich mit Herzblut genauso hinter dem Produkt steht, wie du selbst, gell, der dafür brennt.
So dieses Gleichdenken, ja, der ist, glaube ich, sowieso immer schwer, gell?
Es ist fast unmöglich eigentlich.
Du hast
jemanden mit, genau, außer es ist wirklich eine Partnerrolle.
Mm, genau.
Eine sehr unglaublich gut bezahlte Rolle.
Mm-hmm, genau.
Dann geht das, dann findet man bestimmt auch noch jemanden, ja.
Wie groß ist denn jetzt aktuell so dein Team?
Sehr klein eigentlich. Mein Team insgesamt kommt ungefähr auf 15 Leute.
Sind die alle in New York oder auch wirklich verstreut auf der Erde?
Da ist nur eine Person in New York mit mir. Das ist die Lizzie, mit der hattet ihr auch schon Kontakt.
Genau.
Und der Rest ist verstreut. In Amerika, in der Ukraine, in Deutschland, Österreich, irgendwie in den Philippinen, überall.
Mhm. Ja. Wann bist du denn nach New York gezogen? Wie viele Jahre ist das jetzt schon her?
Das war 2011, also 10 Jahre.
Was mich jetzt persönlich interessieren würde, ist, du hattest ja bestimmt am Anfang so eine gewisse Vorstellung vom Leben in New York, von den vielen Möglichkeiten, die ja immer so nach außen kommuniziert werden. Und du hast es auch schon mal in einem Artikel beschrieben, dass das dann schon relativ schnell wieder absackt, weil New York jetzt vom Lebensstandard her nicht ganz so toll ist. Also tatsächlich wird die Stadt immer so ein bisschen romantisiert, aber es gibt auch beträchtliche Nachteile. Jetzt muss ich mal fragen, so ganz wirklich tagesaktuell, glaubst du, dass du wirklich auf Dauer noch dort leben kannst? Also hast du es wirklich schätzen und lieben gelernt? Oder sagst du, ja, wäre schon cool, wenn sich jetzt dann mal irgendwann wieder eine Veränderung auftut?
Oh, es ist wirklich schwierig. New York ist so eine schwierige Stadt, das zu beschreiben. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welchen Artikel du da gelesen hast. Jetzt muss ich versuchen, mich zu erinnern, was ich damals geschrieben habe. Aber zu deiner letzten Frage, absolut, New York ist sehr selten für immer. Es gibt auch diesen Witz oder diese ungesprochene oder ungeschriebene Regel, wo man sagt, 10 Jahre ist so meistens das Maximum, dass man in New York bleibt. Und die Leute, die länger bleiben als 10 Jahre, bleiben meistens für immer. Mhm, das ist genau. So dieser, wie sagt man, dieser Punkt, an dem sich viele Menschen einfach entscheiden und sagen, okay, das war's. Ich gehe jetzt woanders hin. Es ist eigentlich eine sehr temporäre Stadt. Es ist auch keine Stadt, in der du unbedingt Kinder großziehst oder Familien aufbaust. Ich meine, auch wenn du hier zum Beispiel in der Nachbarschaft, in der ich mich befinde, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen älteren Menschen gesehen habe. Also so ist das, ich glaube, das Altersdurchschnitt jung natürlich. Alles wirklich einfach kompliziert ist und schwierig und schweineteuer.
Ja, verstehe ich.
Interessant.
Und absolut, natürlich, da ist so dieser romantische Gedanke, besonders von den Filmen von Hollywood. Und es ist aber auch, wenn man hierher kommt, ich meine, ich bin unglaublich verliebt in New York. Es ist die beste Stadt, die ich mir vorstellen kann. Und es wird unglaublich schwierig, aus New York wegzuziehen, weil man dann irgendwie was anderes sucht und man so süchtig nach der Stadt, nach dieser Energie quasi.
Ja, verstehe ich.
Aber die Stadt ist kompliziert, klar. Also sobald man nach New York kommt, ist es quasi so nach dem Motto, erstens mal zahlst du deine 3, 4, 5 mal so viel wie woanders und dein Lebensstandard ist einfach mal mehr als halbiert. Weil einfach alles alt ist, alles ist kaputt. Ich meine, ich hab seit 10 Jahren keine Waschmaschine gehabt und keinen Geschirrspüler, ja. Nur mal jetzt als Beispiel. Okay. Das ist für mich schon, wenn ich in eine Wohnung gehe und jemand hat eine Waschmaschine, denke ich mir, um Gottes Willen, das ist ja richtig geil.
Luxus, ja.
Was für ein Luxus, ja. Und aber wenn du in Deutschland jemandem das sagst, dann sagen sie, du, ich sehe das eigentlich als ganz normal an. Ja? Für mich ist das kein Luxus. Natürlich habe ich eine Waschmaschine. Was soll ich denn sonst machen? Aber hier geht man halt seine, weiß ich nicht, 200 Meter mit der Wäsche zu irgendeinem, wie sagt man, so einem Waschladen.
Waschsalon,
um die Wäsche zu waschen. Genau, ja. Und das ist dann aber normal irgendwie.
Und ja, das ist halt auch der Charme da und das macht es halt dann aber aus. Also,
genau.
Ob es jetzt so nützlich ist, geht der Charme, oder ob man lieber seine eigene Waschmaschine hätte, das ist jetzt vielleicht was anderes, aber...
Genau. New York ist so typisch, ich meine, die Wohnungen sind auch alle so unglaublich klein, weil sehr wenig Platz in der Stadt ist. Und deswegen sagt man ja auch oft, es ist nicht so schlimm, weil du befindest dich eigentlich fast nie zu Hause. Mhm. Ja, weil der Park um die Ecke oder die Bar um die Ecke ist quasi dein Wohnzimmer, mehr oder weniger. Du bist eigentlich sehr selten in der Wohnung. Die Idee ist, dass du immer draußen bist in New York, weil entweder bist du am Arbeiten, dementsprechend bist du im Büro, wobei sich das natürlich jetzt ein bisschen verändert hat durch die Pandemie.
Ja.
Oder du bist halt unterwegs in Bars, Restaurants, Parks oder Museen.
Ich glaube, das machst du überhaupt gern.
Eigentlich.
Gell, das habe ich ja gelesen. Du arbeitest gern in Cafés und so, gell?
Früher, ja.
Früher?
Im Moment nicht mehr.
Okay, ja.
Es hat sich ein bisschen natürlich verändert. Die letzten 2 Jahre ist das alles ein bisschen, da sind viele Cafés leider auch weggefallen. Leider.
Okay.
Aber ja, New York, ja. Traumstadt, wirklich. Ich liebe sie und ich weiß noch nicht genau, wie ich das übers Herz bringen werde, wegzuziehen, aber es steht natürlich außer Frage, dass man hier nicht für immer bleibt. Mhm. Und ich bin an diesen 10 Jahren angelangt, ja.
Ja, wo ich gerade du bist gesagt schon drüber. Ja.
Ich bin schon drüber, genau. Jetzt, jetzt ist es am Brennen.
Kommst du denn noch nach Deutschland oder hast du auch Familie in Deutschland oder kommst du gar nicht?
Absolut.
Hin? Ah, okay.
Doch, doch. Deutschland eher selten. Ich hab zwar Familie in Deutschland, aber meine Mutter und Geschwister, die sind in Österreich. Mhm. Das heißt, ich bin sogar 2-mal pro Jahr eigentlich in Österreich.
Ah, okay.
Aber ja, Deutschland eher seltener. Ja. Mhm.
Aber du bist ja in Deutschland geboren, gell? Wo bist du da geboren?
Mannheim.
Ah ja, okay. Und wie alt warst du dann, als ihr nach Österreich gezogen seid?
10 oder 11. Ja. Mhm.
Ja, es gibt
quasi halbe-halbe.
Es gibt da einen wirklich umfangreichen Blog-Eintrag von dir, wo du halt mal deine gesamte Geschichte aufgerollt hast. Also wirklich mit allen Details, woher du kommst und wie du dir auch so diese Design-Karriere erarbeitet hast. Und ich habe mir das wirklich an einem ganzen Nachmittag in Ruhe mal durchgelesen und habe mich da hineingefühlt. Habe tatsächlich überraschenderweise auch einige Parallelen entdeckt zu meinem Lebenslauf. Ja. Gerade so, was die Schulthemen angeht, was so der Selbstfindungsweg im Designbereich betrifft und so. Und es war schon krass. Also der Umzug nach Österreich, also ich hatte da wirklich einen älteren Hof mitten im Nirgendwo, also von Zivilisation keine Spur. Und also da musst du uns, glaube ich, noch ein bisschen erzählen, wie das so war, vor allem, weil du dann ja auch schultechnisch sehr häufig gewechselt bist. Du hattest sehr viele verschiedene Berührungspunkte mit verschiedenen sozialen Schichten und hast leider auch sehr viel Gegenwind bekommen, was deine Fähigkeiten betrifft. Hat dir ja nie so recht diesen Rückenwind gegeben, den man sich eigentlich immer wünscht. Und mich würde es jetzt tatsächlich auch interessieren, wie so deine Eindrücke dort waren und wie du es letzten Endes auch geschafft hast, dich da irgendwie rauszuhangeln aus diesem Sumpf, also auch von psychologischer Sicht aus.
Wo habt ihr denn die Parallelen gesehen bei euch? Habt ihr auch quasi nicht studiert und
also,
bin ich interessiert?
Ich finde schon mal sehr beeindruckend, so diese nackte Wahrheit so zu erzählen. Also ich habe tatsächlich ähnlich, ich komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen und ganz schwierigen sozialen Verhältnissen, auch Parallelen zum Thema Schule, einfach fernbleiben, einfach teilweise sogar, das ging so weit, dass ich kein Schulgeld oder nicht einmal eine Schulausstattung mir kaufen oder leisten konnte. Somit musste man kreativ werden, wie man seinen Zirkel bekommt. Und das sind teilweise ganz schlimme Geschichten dabei, weil als Junger fängt man halt dann irgendwie einen Schmarrn an, dass man zu seinem Zeug kommt und dann sagt man, gib jetzt das her, sonst kriegst du Schläge oder, also furchtbar. Und das waren jetzt im Nachhinein, also als ich deine Story so gelesen habe, hat mich die unheimlich bewegt und auch die Ehrlichkeit zu dieser Offenheit, die ist wirklich nachhaltig und ich finde die beeindruckend, weil man kann so eine Geschichte erzählen und irgendwie tut es, glaube ich, ja gut, das so zu erzählen.
Mhm. Ist interessant, wo du das gesagt hast mit dem Zirkel und so, weil das hört sich alles so familiär an für mich.
Ehrlich?
Ja. Weil das sind so diese Kleinigkeiten, ja, wo man quasi als Familie sich nicht mal die, man muss ja auch immer die Bücher kaufen, ne, von der Schule.
Genau.
Und die Hefte und dann brauchst du unbedingt dieses Dreieckslineal, das der Mathelehrer gesagt hat, dass du brauchst, ja. Das ganz bestimmte Lineal. Und ich kann mich erinnern, das war immer alles ein bisschen schwierig. Und da wurde immer viel versucht, diese Dinge zu finden, quasi von anderen Leuten gebraucht oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube aber jetzt in Retrospektive, ich meine, ich habe das Gefühl, dass es ziemlich viele Menschen, insbesondere auch in meinem Freundeskreis gegeben hat, auch was du jetzt gerade erzählt hast, wo man, es ist schwer zu sagen, ärmliche Verhältnisse, weil irgendwo, wir hatten wirklich gar nicht viel. Aber wir sind dann ja trotzdem immer noch, hatten wir das Glück, dass wir in Deutschland oder in Österreich aufgewachsen sind. Mhm. Weil so schlimm, das ist, wie soll ich sagen, das ist so, viel weiter runterrutschen kannst du fast gar nicht mehr. Ja. Sag ich mal, ja, weil der, irgendwo der Staat oder das Sozialsystem dich dann doch noch irgendwo auffängt.
Genau.
Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Amerika, wo du dann wirklich unter der Brücke schläfst, da gibt es dann keine Hilfe. Aber ja, das hört sich alles sehr familiär an. Ja.
Ja, es war auch bei mir so, als ich das durchgelesen habe, so die ersten Anfänge. Ja, man hat irgendwie so in dem Schulsystem, man hat sich nicht irgendwie dazugehörig gefühlt, gell, und wurde dann auch irgendwo immer wieder rebellischer, weil man irgendwie so seinen eigenen Weg bestreiten wollte. Und gerade so, als ich dann gelesen habe, dass du damals so Signaturbanner gestaltet hast oder so Winamp-Skins und so, also eher so Kleinigkeiten, so experimentelle Sachen, die aber doch irgendwie so zu diesem Selbstfindungsprozess dazugehören. Ich habe das zum Beispiel damals gemacht mit einer gecrackten Photoshop-Version, einfach so diese YouTube-Hintergründe designt für YouTube-Kanäle. Es gab da mal eine Riesenwelle um die 2010er Jahre, wo halt YouTube, wo man halt noch hochgradig so diese Hintergrundbilder selbst gestalten konnte. Und da gab es halt ganz viele Gaming-Kanäle und so VFX-Kanäle, die halt diese kanalspezifischen Designs erstellt haben. Ziemlich rudimentär, aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war, da war keine große Projektdenke dahinter, da hatte man noch nichts zu verlieren. Das war einfach nur Spielen mit der Materie, mit den Tools, die man da zur Verfügung hatte.
Ja, genau.
Und das finde ich maßgeblich für sowas. Also sollten viel mehr Jugendliche eigentlich noch machen, anstatt sich da gleich irgendwie darauf zu stürzen, ein möglichst professionelles Portfolio aufbauen zu wollen. Also insofern war das ziemlich cool zu lesen. Und also wirklich spannend auch der Weg bei dir, wie du es dann tatsächlich geschafft hast über verschiedene Praktika, wo du dann auch so deine Startschwierigkeiten hattest, dann auch wirklich in die Designszene einzutauchen. Und du warst in Österreich als Deutscher doch immer so ein bisschen der Außenseiter. Also ich stelle mir das auch sehr schwer vor, natürlich, weil es da auch eine gewisse Form von Diskriminierung auch gibt, die man leider sehr, sehr häufig übersieht.
Ja, überraschenderweise ist die sehr stark. Aber ich glaube, wenn du mal als Deutscher in Österreich warst, weißt du das. Ist sehr komisch. Aber ich glaube, die Österreicher mögen die Deutschen einfach nicht. aber das ist irgendwie alles weggegangen, nachdem ich quasi den Dialekt so gut gelernt habe. Also wenn ich jetzt in Österreich bin, die Leute wissen nicht mehr, dass ich Deutscher bin.
Das habe ich
mein Dialekt ist, genau. Ja, der ist perfekt.
Du hast dich quasi geschützt dadurch, dass du den Dialekt gelernt hast.
Ja, genau. Ja, wenn du Hochdeutsch redest in Österreich, bist du immer ein bisschen.
Ja.
Aber wie gesagt, Österreicher sind sehr nett. Ja, aber es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, da sind viele Vorurteile. Aber vielleicht heute auch weniger als wie vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Absolut. Ja.
Ich würde doch nochmal gerne auf diese Schulphase, also dieser permanente Unruhestifter quasi, Wie gingst du denn, oder als du das auch verstanden hattest, wie gingst du denn da, Jordi hat ja vorher gefragt, psychologisch, oder wie gingst du denn da mit deinen Selbstzweifeln um? Also ich kann mich schon noch erinnern, in dieser Zeit, da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, so permanent. Das hat auch lang gedauert, bis das schlechte Gewissen weg war. Also das habe ich persönlich bis ins Erwachsenenleben mit reingezogen. Wie ging es dir denn da?
Was für ein schlechtes Gewissen meinst du? Was hattest du ein schlechtes Gewissen?
Ja, wegen weil man der ständige Rebell war und das abgebrochen hat und das abgebrochen. Also auf das hin spreche ich an. Wie hast du das quasi verarbeitet?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich Gott sei Dank nicht.
Okay.
Ich glaube, da war ich einfach zu doof und zu ignorant.
Zu ignorant,
Ja, ich war einfach zu ignorant, aber irgendwie bedanke ich mich auch heute für meine Ignoranz und meine, weißt du, das ist so wie jemand, kennst du das, wenn du in der Schule irgendwie gebullied wirst und du verstehst aber nicht, dass du gebullied wirst und du lachst einfach, weil du glaubst, die haben einfach Spaß mit dir. Ja. Weißt du, ich meine? Und das ist irgendwie auch positiv, ja, weil du nimmst dadurch halt viele Dinge nicht so ernst, weil Dinge, die dich vielleicht traumatisiert hätten, traumatisieren dich gar nicht, weil du dir denkst, ach, war eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Ich habe ja irgendwie trotzdem, wir haben ja alle gelacht. Und dann aber erst im Nachhinein, 20 Jahre später, kommst du drauf, die haben sich über mich lustig gemacht, ja. Aber da bin ich dann irgendwie dankbar für diese, ich weiß nicht, ob Ignoranz das richtige Wort ist, aber für diese Dummheit irgendwie, diese Leichtsinnigkeit, weiß nicht, wie man sagt, weil ich hatte nicht wirklich ein schlechtes Gewissen unbedingt, was das anbelangt.
Okay.
Ich habe auch Glück und da muss ich mich bedanken bei meiner Mutter. Meine Mutter war immer unglaublich supportive und war immer quasi auf meiner Seite, ja. Auch wenn sie nicht wirklich wusste, was sie mit mir anstellen soll. Also sie hat immer gesagt, der Tobias, du machst das schon, ja. Ich vertraue dir. Was auch immer du machst, du wirst es schon machen, ja. Und das hat mir dann schon auch natürlich geholfen.
Wie krass diese Aussage einer Mutter sein kann, gell? Unglaublich, unglaublich.
Es macht viel aus, ja, weil ich glaube, wenn meine Mutter auch, weil ich hatte so viele Probleme mit Lehrern oder, wie sagt man, Autoritätspersonen und meine Mutter war aber grundsätzlich immer prinzipiell auf meiner Seite. Sie hat immer gesagt, wenn du Probleme mit jemandem hast, dann haben die Probleme mit mir, ja. Und du bist zwar ein Schlingel und du bist ein Clown, ein Klassenclown und du bereitest Probleme, aber wenn dich jemand unfair behandelt, dann bin ich immer bei dir. Und ich glaube, das hat mir, auch wenn ich sonst nichts bekommen habe, also im Sinne von, du weißt schon, wie ich meine, ich habe mich nichts ins Nest gelegt bekommen unbedingt. Ja. Aber das war so für mich so, denke ich mal, das Ausschlaggebende, weil wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter genau das Gegenteil gewesen wäre und quasi auch wie die Lehrer, und man kennt das ja oft, wo die Eltern quasi eigentlich eher auf der Seite der Lehrer zum Beispiel stehen.
Ja.
Wenn das bei mir gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ich, glaube ich, größere Probleme gehabt, rein psychisch gesehen.
Dann hätte sie dich auch verunsichert.
Dann hätte sie mich mehr verunsichert. Aber ich war nie verunsichert, was das anbelangt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, so, okay, ich bin einfach ein Loser und die Lehrer sagen alle, du wirst es nie zu irgendwas bringen oder du wirst keinen Job finden. Also mir war das schon bewusst. Aber irgendwie war meine Antwort dazu meistens eher so, ja, ihr könnt mich am Arsch lecken, ist mir doch scheißegal. Aber ich habe mich nicht schlecht dabei gefühlt. Natürlich, ab einem gewissen Punkt habe ich schon ein bisschen Druck natürlich verspürt, den Gesellschaftsdruck, irgendwie irgendwas aus dir selber zu machen. Aber ich glaube, psychisch war das nicht so unglaublich ausschlaggebend für mich. Cool. Was das deine Frage quasi beantwortet.
Ja.
Dieser eine Punkt, an denen du diesen Druck verspürt hast, etwas aus dir zu machen, wann würdest du sagen, ist der eingetroffen? Also wo du halt dann auch letzten Endes gemerkt hast, was so deine Designkarriere angeht und deine wirkliche Profession dann, wo du halt auch wirklich Stück für Stück diesen Rückenwind aufbauen konntest, weil du gemerkt hast, das liegt mir jetzt, da bin ich gut darin, da habe ich Talente drin. Mhm. Wann ist es genau passiert? Könntest du das irgendwie knapp definieren?
Absolut, ja. Ich würde sagen, das war, als die Realität mir dann ins Gesicht geschlagen hat, um die 17, 18 herum. Weil mit 17 bin ich ausgezogen von zu Hause, weil meine Mutter konnte sich das nicht mehr leisten, mich quasi zu behalten, mehr oder weniger. Und mit 17 hatte ich dann meine eigene Wohnung, hatte dann damals auch mit diesen Praktikas und mit einer Lehre begonnen. Und da habe ich es dann so langsam, glaube ich, nach einem Jahr alleine wohnen, habe ich das dann so ein bisschen verspürt, so okay, ich bin jetzt für mich selber verantwortlich. Und ich glaube, mein Freundeskreis, ihr kennt das sicher bestimmt auch, du hast dann natürlich auch einfach Freunde, die genauso sind wie du, ja. Und ich glaube, so hält man sich oft auch gegenseitig dann unten, mehr oder weniger, ja. Weil alle irgendwann geht, ich war einfach nur irgendwie unterwegs, habe Alkohol getrunken oder, weißt du, bist halt in deinem Loch mehr oder weniger drin und deine Freunde sind natürlich im selben Loch und dementsprechend ist sehr schwierig, aus dem rauszukommen. Aber ich glaube, ich hatte da irgendwo mal die Realisierung, dass, ich habe das nur gesehen, dass meine Freunde um mich rum, keiner war irgendwie ambitioniert und ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich weiß schon genau, wie mein Leben aussehen wird, ja, wenn ich so weitermache. Und ich glaube, was ich dann damals gemacht habe, natürlich ist es nicht so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich verändere mich jetzt 180 Grad und ich bin jetzt auf einmal ambitioniert und talentiert oder wie auch immer, weil das geht ja nicht so einfach. Ich glaube, für mich war das, ich habe mich dann einfach zurückgezogen quasi aus meinem Freundeskreis und habe angefangen, extrem viel Computer zu spielen. Und das war für mich, das habe ich, glaube ich, vielleicht auch in einem Artikel vielleicht erwähnt, ich habe extrem viel Computer gespielt und das war eine Zuflucht, absolut, in dem Moment. Aber diese Zuflucht hat sich dann irgendwo zum Positiven gewendet, weil ich in diesem Computerspielen quasi meine Talente irgendwo gefunden habe. Und da hat es mehr oder weniger angefangen mit Design. Genau.
Ja, ich fand's zum Beispiel auch sehr sympathisch, dass auch der Sport so ein bisschen der Ausgleich war, gell? Also dieses das Skateboarden, das ist halt einfach so eine ganz eigene Art, sich auszudrücken, mit der Umwelt kreativ umzugehen. Also war ja früher auch einige Jahre in der Skate-Szene drin, allerdings im Inline-Skate-Bereich. Und also ich weiß, wie das ist, wenn man ansonsten an nichts wirklich Freude findet, aber da hat man so einen Punkt, wo man sagt, hey, das könnte ich den ganzen Tag machen und da verliere ich mich drin, da schalte ich alles um mich herum aus.
Haben wir auch, oder? Ich meine, du hast ja auch, ich bin mir sicher, du bist teilweise wahrscheinlich 6-8 Stunden pro Tag inline.
Ja, 4 bis 5 Mal die Woche, ja.
Ja, genau, das ist doch eigentlich heftig. Mhm. Also, da merkt man richtig, wie das war genau dein Ding, ja, wo du Spaß dran hattest.
Ja, und es ist so gut, dass man so auch solche Bereiche dann hat und sich aneignet, die einen da eben auch so ein bisschen aufhelfen und unter die Arme greifen. Aber zu 100% auch die Unterstützung deiner Mutter und da muss man, glaube ich, auch von Respekt sprechen, weil deine Mutter hat ja 4 Kinder insgesamt großgezogen und das ist unter den Umständen wirklich alles andere als einfach. Und da glaube ich, dieser psychologische Rückhalt, den man von den Eltern bekommt, der schlägt halt auch einfach alles. Und das ist schön, dass es dir dann eben zum Positiven auch widerfahren ist.
Bestimmt.
Jetzt ist es aber so, dass man nach der Zeit, also der Wechsel oder der Lebensbereich Österreich ist dann abgeschlossen und dann kamen ja so die Auslandserfahrungen, also einmal Schweden und dann später auch Amerika. Und das ist aber jetzt gar nicht mehr so im Detail beschrieben. Waren das jetzt nur so kurze Aufenthalte oder ist da doch mehr passiert?
Schweden war ein knappes Jahr, also relativ kurz, ja.
Ah, okay.
Ja, und das war eher temporär. Das war quasi, ich habe damals für eine amerikanische Firma gearbeitet und wir haben versucht, mein Visum quasi zu organisieren. Und während wir das organisiert haben, habe ich in der, wie sagt man, in der Stockholm-Zentrale quasi gearbeitet für sie. Genau.
Und erst nach diesem Jahr bist du dann, also dieser Aufenthalt in Schweden war eigentlich nur so provisorisch, bis du das Thema Visa geklärt hast, denn dein eigentliches Ziel war Amerika, oder?
Eigentliches Ziel war in dem Zeitpunkt nur Amerika, absolut, ja.
Was mich so interessieren würde aus dieser negativen Zeit raus, sagen wir mal, aus dieser Unruhestifterzeit, also die brennendste Frage, die mich interessiert, was ist passiert, dass du dann von dieser Phase auf diese herausragende oder so herausragende Ziele hattest? Also da muss doch also wie kannst du den Übergang oder dieses Klicken oder was da passiert ist, das mal beschreiben? Also das wird mich total interessieren.
Boah, da muss ich wirklich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist auch schwierig, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Weil ich war absolut wirklich eine faule Sau in der Schule. Ich glaube, ich weiß es nicht, was der Klick war, aber ich glaube, es war einfach so, also die einfache Antwort ist wahrscheinlich das Internet, um ehrlich zu sein. Weil mir das Internet gezeigt hat, ich bin nicht alleine in der Art, wie ich arbeite und wie ich denke. Und mir ist immer vorgekommen, dass das quasi das System mehr oder weniger, in dem ich mich befunden habe, hat mich immer irgendwo ein bisschen runtergezogen. Und ihr seid ja selber, ihr kennt ja das deutsche System. Und es ist heute sicher um einiges besser, aber damals war alles so stark auf Regeln quasi ausgelegt, ja. Und du musst unbedingt den Schulabschluss machen und dein Zeugnis muss so und so aussehen und alle Arbeitgeber werden deine Zeugnisse anschauen und die werden, und du musst, ich kann mich erinnern, und dann lernst du quasi, wie du Briefe schreibst, ja, wo die Adresse muss genau 5 Zentimeter vom DIN-A4-Blatt runter und der Subject Line steht hier. Und es war immer alles so nervig. Ich habe mir immer gedacht, warum muss ich das so machen? Der Lebenslauf und die Bewerbungen und dann
also man muss sich nicht studieren. Man muss sich eh wundern, warum es in Deutschland nicht eine DIN-Norm für die Begrüßung gibt. Ja. Weil es gefühlt für alles eine DIN-Norm gibt.
Es gibt eine DIN-Norm, absolut. Es war einfach, ich glaube, es war einfach alles zu viel und ich habe nicht so in dieses System quasi reingepasst irgendwie. Ich war irgendwie mehr Freidenker, schätze ich mal. Ich weiß in dem Moment, wusste ich ja nicht mal, was ich überhaupt war. Es musste mir nur irgendwo jemand einen alternativen Weg quasi zeigen und sagen, Tobias, was ist mit dem hier, ja? Ist das cool? Ja. Und da ist dann, und sobald das jemand gemacht hat, und für mich war das Internet mehr oder weniger, ist bei mir so dieses Licht aufgegangen, als wie wenn du den Schalter umlegst und ich habe quasi meine Ambitionen und alles Mögliche gefunden, weil ich gesagt habe, ach cool, das geht auch, das wusste ich gar nicht. Und ich glaube, deswegen war Amerika für mich auch immer so der Traum, weil in Amerika, witzigerweise, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, erfolgreich zu werden, auch in Österreich oder mit meinem Design und selbstständig zu sein. Und in Amerika ist das, in New York, witzigerweise, ist das mehr wie geflutscht irgendwie. Und das ist ja eigentlich die Ironie dahinter, weil New York ist 1000-mal schwerer eigentlich. Ach und so, wie sagt man, es ist ja viel mehr competitive im Sinne. Aber trotzdem habe ich mir leichter getan, in New York quasi erfolgreich zu werden, als zum Beispiel in Österreich. Und ich glaube, das war einfach in meinem Fall damals, wie gesagt, ich sage nicht, dass es immer noch so ist, ich weiß es nicht. Aber in meinem Fall damals war es einfach so, dass ich glaube, Amerika, es ging einfach viel mehr um deine Motivation und um das, was du arbeitest, ja, was deine Arbeit ist, quasi dein Portfolio, was kannst du machen. Und in Österreich war immer alles mehr, was hast du quasi auf Papier. Das heißt, in Österreich war ich derjenige, der mit 15 aufgehört hat mit der Hauptschule, der die Lehre abgebrochen hat, hat nicht mal die Lehrabschlussprüfung geschafft. Ich war im Endeffekt eine Failure durch und durch. Aber all das war für mich nicht wichtig, weil ich gesagt habe, es ist doch scheißegal. Es geht nicht eigentlich darum um meine Arbeit. Ich bin ja ambitioniert und nur weil ich schlecht bin, was Tests anbelangt und 8 Stunden auf meinem Popo sitzen, heißt ja nicht, dass ich schlecht bin. Aber ihr kennt das ja.
Aber das ist schön nachvollziehbar. Weil meine nächste Frage wäre dann eben also gewesen, gell, was ja dann so oder wie sich das entwickelt hat von eben dieser Scheiterphase bis zu dem, dass du sagst, da habe ich Aufträge generiert. Also man hat ja gelesen, du arbeitest viel oder du hast hart und viel gearbeitet. Aber das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wann kam es denn dann auch zu herausragenderen Aufträgen und so weiter. Aber dann war das gar nicht in Österreich, sondern wirklich erst in New York.
Ich würde sagen, das meiste ist in New York passiert, wobei auch in Österreich war. Mir ist es nicht so schlecht gegangen in Österreich. Also ich habe schon, als ich damals meine Agentur hatte in Österreich, uns ist es sehr gut gegangen und wir hatten auch sehr große Kunden, für die wir gearbeitet haben. Aber ich glaube, der Grund, warum ich dann in Österreich quasi weg bin, war einfach, weil für mich der nächste Schritt war einfach so, okay, ich will irgendwie mehr machen, mehr erreichen. Ich will aus dem rausbrechen quasi. Ich will nicht so lokal quasi limitiert sein, wenn man das so sagen kann. Weil ich habe mich selber quasi schon gesehen, okay, ich mache jetzt einfach jeden Tag genau dasselbe. Und ich wollte einfach irgendwie was anderes. Und es war damals auch eher primär die Idee von meiner Freundin. Die wollte unbedingt nach New York. Die ist auch aus Österreich, auch Designer. Und ja, da habe ich mich dann natürlich direkt angeschlossen. Und als wir dann das erste Mal in New York waren für ein paar Monate, da wollte ich einfach gar nicht mehr weg.
Und es lief auch dann mit den Aufträgen? Oder es entwickelte sich so, dass...
Genau, ich habe ja angefangen erst mal für Agenturen zu arbeiten, quasi Vollzeit, weil das ging ja auch sonst anders nicht mit dem Visum. Und dann bin ich ja bei Spotify gelandet für 2,5 Jahre. Mhm. Das war ja auch Vollzeit. Und nach Spotify habe ich gekündigt, als ich meine Green Card dann gekriegt habe, weil die Green Card ist quasi, die brauchst du, um dich selbstständig zu machen in Amerika. Also wenn du aus dem Ausland bist. Mhm. Und nachdem ich die Green Card hatte, habe ich dann auch bei Spotify gekündigt und seitdem habe ich meine eigenen Firmen in New York und das ist jetzt seit knapp 7 Jahren.
Und Tobias, wann hast du gemerkt, dass du außerordentliche Arbeiten abliefern kannst und nicht ein mittelmäßiger Designer bist? Das ist ja so. Ist da auch Arroganz dabei gewesen oder wie?
Nein, ich weiß es nicht mal.
Echt?
Danke fürs Kompliment.
Ja.
ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ich glaube nicht, dass ich jemals diese Realisierung hatte, dass ich außerordentliche Arbeiten abliefer.
Ich glaube, irgendwo sagen das dann die Auszeichnungen. Also das ist, ja, stelle ich mir jetzt so vor, als erste Bezugsquelle oder als ersten Nachweis, okay, mein Design ist zumindest nicht schlecht. Irgendwelchen Leuten muss es ja gefallen, wenn ich da plötzlich hochgradige Preise abräume, gell?
Ja, ich glaube, das war eher so das Gefühl, weil ich fühle mich auch immer noch nicht so, dass ich irgendwie herausragende Arbeiten abliefer. Für mich ist es immer noch, ich will immer noch besser werden, ich bin immer noch am Lernen. Mhm. Ich bin immer noch jung in dem Bereich und auch was grundsätzlich das Internet und Digitale anbelangt. Ich meine, wir wissen es ja alle, das ist auch alles unglaublich jung. Es gibt es ja noch nicht lang, um ehrlich zu sein. Wir reden hier natürlich gibt es Internet länger, aber von dem, was wir im Moment machen, das gibt es ja ehrlich gesagt wirklich erst seit 10, 15 Jahren. Mhm. In dem Sinne. Natürlich gab es vorher Webseiten, aber es gab nie wirklich diese Produkte oder Software as a Service und alles, was wir halt heutzutage haben.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ich glaube, irgendwann passiert es dann einfach. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, in dem Sinne, wo du dann coolere Projekte kriegst oder Auszeichnungen, dann denkst du dir, ah, okay, es klappt anscheinend, ja, weil irgendwie passt. Und ja.
Also auch das Drehmoment New York, wahrscheinlich ein unglaubliches Drehmoment, oder? Dass man sagt, man ist jetzt hier und ich glaube, diese Dynamik, die dir da verliehen wird, ist kann enorm sein. So stelle ich mir das zumindest vor.
Absolut. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, was ich auch dann noch dazu erwähnen muss und ich glaube, das war auch das Schwierige eben in Deutschland oder in Österreich ist, in den USA, ich habe natürlich nichts alleine geschafft und alles, was ich bis jetzt geschafft habe, ist, wie sagt man, bedanke ich mich quasi für die an die Leute, die mir die Chance gegeben haben. Und ich glaube, das war einfach in den USA das Ausschlaggebende. Es gibt einfach viel mehr, ich glaube, die Kultur ist quasi so aufgebaut, dass du viel mehr Chancen einfach kriegst, obwohl du keine Credentials hast, sagen wir mal so.
Ja,
so nach dem Motto so, okay, du bist hier, du versprichst, dass du das machen kannst, ich gebe dir eine Chance, mach's, wenn es gut ist, dann kriegst du mehr oder weniger. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, in Österreich oder in Deutschland, da war immer mehr so die Bremse.
Ja, verstehe, voll und ganz.
Da wurdest du immer irgendwie ausgebremst und da ist es auch viel mehr, diese Freundalwirtschaft.
Ja, genau.
Die ist ja auch sehr präsent, ja, wo du teilweise irgendwie Agenturen hast, die eigentlich keine gute Arbeit abliefern, aber die gibt es seit 30 Jahren, die haben ihre Kunden und du denkst dir, wie zum Teufel gibt es die überhaupt noch?
Mhm, genau.
Aber es läuft halt alles behind the scenes, mehr oder weniger. Ja. Und wenn du da als Neuling kommst, als Rebell mehr oder weniger, das ist kein guter Nährboden, sage ich mal.
Ich kann das so,
wie gesagt,
so
heutzutage,
ich, Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich habe selber 8 Jahre in Österreich gewohnt, in Klagenfurt am Wörthersee. Und es ist wirklich so, also die Österreicher sind dahingehend total titelverliebt. Also da musst du den Lehrer in der Schule Herr Professor nennen und du musst Magister, Professor, also du musst die Titel wirklich immer voraussagen. Ich habe da wirklich teilweise auch komische Blicke geerntet, weil ich mal Frau so und so durch den Klassenraum gerufen habe und dann alles so direkt verdutzt gewesen sind.
Wie kannst du das machen?
Wie kannst du das, wirklich so Skandalmoment?
Kannst du sagen, dass du den Doktortitel, den Magistertitel
vergisst? Also wirklich, das ist echt so. Die Leute fühlen sich da tatsächlich in ihrer Ehre beleidigt, wenn man das nicht angemessen würdigt. Und das ist halt, also wie du sagst, eine extreme Bremse. Und da wird man natürlich automatisch eingeschüchtert. Und wenn das dann plötzlich in Amerika gar nicht so ist, weil die halt einfach drauf schauen, wie sind so deine Ambitionen, hast du Lust, bist du bereit, dir Dinge anzueignen, selbst wenn du noch nicht alles kannst. Also ich stelle mir das auch als so befreiend irgendwie vor, gerade als junger Designer, man hat Lust, man möchte irgendwas machen, man hat halt nur noch seinen Weg noch nicht gefunden.
Hast du schön erzählt, Tobias, dass man sagt, okay, du versprichst uns das und wir vertrauen dir und also dieses Vorvertrauen auch zu kriegen, gell?
Genau. Ich meine, natürlich, wenn du es, wenn du Scheiße baust, dann bist du unten durch.
Ja.
Also
aber so weit kämst du vielleicht in Deutschland oder Österreich, kämst gar nicht so weit, dass du es versuchen
darfst. Genau, da kommst du schon gar nicht so weit, genau, weil du bist schon gar nicht mal in der Auswahl.
Ja,
genau. Und bevor wir jetzt weiter schlecht über Österreich reden, nur mal ganz kurz, for the record, ja, wunderschönes Land, ja.
Ja, guter Kuchen.
Und super Essen, die Leute sind ja auch unglaublich freundlich und wir reden hier ja auch über meine Erfahrungen von vor mehr als 15 Jahren oder 15 Jahren und die Dinge haben sich verändert, absolut auch durchs Internet. Es ist alles nicht mehr so kritisch, wie es mal war und ich werde auch nach Österreich ziehen, ja. Für mich ist das auch irgendwo die Heimat. Aber es war halt leider damals, wie ihr selber gerade gesagt habt, diese Titelverliebtheit, dieses akademische Strikte. Wenn du quasi nicht nach den Regeln quasi spielst, hast du nicht wirklich viele Chancen. Und ja, und Amerika hat halt immer so mehr diese Self-Made Kultur, mehr oder weniger. Ja. Und das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem Blogartikel geschrieben, ist so ein Unterschied irgendwie von der Ausbildung her oder von der Schulausbildung her, ist auch, in Österreich ging es immer darum, kam mir vor, alles spielte immer darum, zu sagen, wo wirst du dich mal bewerben, ja? Also was ist so dein Traumjob? Bei welcher Firma wirst du mal arbeiten, ja? Deswegen lernt man ja auch Lebenslauf schreiben, Coverletter, ja? Genau. Diese ganzen Dinger. Und das war immer so, wo wirst du mal arbeiten? Und alle sagen, ich will zu der Firma, ich werde mich hier bewerben. Und in Amerika ist es ein bisschen anders, weil hier ist es quasi so nach dem Motto, die Frage ist nicht, wo wirst du dich bewerben, sondern welche Firma wirst du mal gründen? Es ist so fast, es ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise quasi ans Leben. Und ich kann mich auch damals erinnern, in Österreich hatte ich eben, es war schwierig für mich, Jobs zu finden, Vollzeit als Designer. Ich habe mich überall beworben, ich bin nicht reingekommen, logischerweise. Ich hatte ja nicht mal wie heißt es in Deutschland, Abitur oder Matura, wie man in Österreich sagt. Und ich konnte aber auch nicht studieren, weil um zu studieren brauchst du ja auch Abitur. Und ich dachte mir, scheiße, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Wie soll ich bitte Designer werden? Und ich weiß es nicht, irgendjemand hat es mir gesagt oder ich habe es selber rausgefunden, ich weiß es nicht, hat gesagt, du, aber du kannst ein Gewerbe anmelden als Grafikdesigner und da brauchst du nichts herzeigen. Kein Abitur, kein Abschluss, gar nichts. Da brauchst du einfach nur 200 Euro zahlen pro Jahr und du kannst quasi als Grafikdesigner arbeiten. Und ich dachte mir so, ja, okay, ja cool, dann ist das quasi mein Weg, ja. Aber das Witzige ist, da bin ich so unglaublich spät erst in Österreich draufgekommen, weil für mich stand komplett außer Frage, dass ich meine eigene Firma habe. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal in der Schule jemand zu mir gesagt hat, dass das eine Option wäre.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
War die erste Firma dann in New York schon oder hattest du in Österreich schon quasi ein Gewerbe?
Nein, in Österreich. Ich habe mich in Österreich selbstständig gemacht mit, ich glaube, ich war 19, 18 oder 19. Ja, genau. Ich habe im Endeffekt nur die Lehre fertig gemacht als EDV-Techniker und Informatiker, habe die Lehrabschlussprüfung nicht geschafft. Witzigerweise, das heißt, meine ganzen 3 Jahre Lehre wurden mir nicht mal angerechnet, weil ich die Prüfung nicht geschafft habe.
Super.
Ich war aber auch zu faul, die Prüfung zu wiederholen. Logischerweise, ich habe aber die praktische Prüfung bestanden, aber nicht die theoretische. Da sieht man wieder, wie ich mehr praktisch praxisorientiert bin. Mhm. Kannst du eigentlich nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Also ich wäre schon froh gewesen, dass ich das gemacht hätte.
Aber diese Punkte oder dieses Scheitern zu lesen, ist wirklich amüsant. Also es ist überhaupt eine total krasse Geschichte, finde ich. Also dieses Scheitern und dann doch so diesen Weg machen.
Ja, aber da gibt es so viele, oder? Von uns. Also,
ja.
ich weiß nicht, ich glaube, ich war einfach damals wirklich ein bisschen doof. Ja? Aber wie gesagt, es war auch okay. Ich habe damals auch noch nicht wirklich die Konsequenzen gesehen. Aber ich habe die Konsequenzen definitiv gespürt in dem Land und in der Struktur und in dem System. Und ich glaube, deswegen wollte ich von diesen Konsequenzen einfach weg. Und sagen, hey, ich liebe es eigentlich zu arbeiten. Ich mag Arbeiten total gern. Ich mag nur nicht diese ganzen blöden Tests, die nichts damit zu tun haben, mit dem Arbeiten. Und ja, ich glaube, ich war schon eine sehr sture Person, ja. Sagen wir so.
Eine Frage, die mir jetzt auch sehr auf der Seele brennt. Dieser Wechsel vom Designer zum Gründer. Wenn man sich jetzt so deine Tätigkeit mal anschaut, deine Projekte, auch die Produkte, die du mit ins Leben gerufen hast, dann sieht man ja, dass ihr als kleines, überschaubares Team ja nicht primär an Kundenaufträgen arbeitet. Also ihr seid jetzt nicht so die klassische Designagentur, die, die ständig um Kundenakquise bemüht ist, sondern ihr fokussiert euch tatsächlich gefühlt fast zu 100% darauf, eure eigenen Produkte zu entwickeln und weiter auszubauen und wirklich zu perfektionieren, sie weiter an die Bedürfnisse von Kreativen anzupassen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl bei der Recherche, gerade jetzt, wenn ich so auf das Produkt Simplice schaue, wenn ich auf MyMind schaue, dass du in dieser Phase bist, wo du selbst der Markt bist. Und zwar, indem du Ausschau hältst nach Dingen, die du gerne hättest, die es aber so in der Form noch nicht gibt. Und meine Frage ist jetzt, woher du weißt, dass deine Vorstellung von einem Produkt eine Idee ist, die umgesetzt werden soll oder wo man auch wirklich Leidenschaft und Aufwand reinstecken soll und wo du halt dann auch so das Gefühl hast, ja, das wird was, weil also irgendwo muss ja dieses Urteilsvermögen herkommen, dass ich sage, die 10 Tools, die auf der Welt am meisten genutzt sind, die sind zwar gut, aber die erfüllen diesen und jenen Zweck nicht. Und ich mache jetzt mein eigenes Tool. Woher kommt da die Sicherheit, dass das ein Produkt ist, was wirklich dann auch zum Erfolg wird?
Wow, okay. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen mit der Antwort, weil ich habe echt keine Ahnung.
Ach Mist, aber Wahnsinn jetzt. Ich habe okay, ja.
Aber ich glaube,
Charlie, dass das halt so ist, gell?
Ich glaube eher so, gell? Man fragt sich, ist es irgendwie so eine magische Eingebung oder ist es einfach Teamarbeit oder wo entsteht es?
Ich meine, ich persönlich glaube schon, dass ich meine, natürlich, da ist absolut, es ist ja auch ein bisschen Research dahinter, mit was ich mache. Es ist ja nicht einfach nur Intuition. Aber da ist irgendwo, natürlich, du hast recht, da ist irgendwo auch Intuition. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist das durch die Jahre Erfahrung, wo ich sage, okay, ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren wird oder nicht. Ich kann aber nicht dir genau sagen, warum das so ist. Es ist einfach nur mein Bauchgefühl. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wenn du, egal was das Produkt ist, außer es ist wirklich objektiv, wirklich unglaublich schlecht, ja, oder hat keinen Anklang, glaube ich, dass jedes Produkt, an dem du arbeitest, wo du unglaublich viel Leidenschaft quasi reinpulverst, auch als Team, das kann eigentlich fast nur erfolgreich werden. Vielleicht wird es nicht so erfolgreich wie, also der Maßstab, weißt du, ich meine, vielleicht wird es einfach nur so erfolgreich, dass du damit leben kannst oder von leben kannst und das reicht dann im Endeffekt schon. Aber ich glaube, egal was es ist, wenn du die Leidenschaft reinpulverst, es wird automatisch funktionieren. Es muss funktionieren, weil du bist so leidenschaftlich dahinter und du tust dir dann so leicht, das auch zu verkaufen, weil du sagst, das ist geil, ich liebe das, ich benutze das jeden Tag Und ich bin mir sicher, dass es da noch andere Leute gibt, die das auch benutzen. Und da ist natürlich dann auch oft die Frage, natürlich, wie stark willst du das überhaupt skalieren? Ja? Was ist so dein Ziel mehr oder weniger? Aber ich persönlich glaube, dass wenn dein Ziel relativ bescheiden ist, wo du sagst, ich will einfach nur persönlich davon leben können, ich und mein kleines Team, glaube ich, dass das zu 100% möglich ist.
Mhm. Sagst ja, klar, weil du,
ich will aber etwas machen, was viel, viel größer ist. Weiß ich nicht, weil so, da habe ich noch keine Erfahrung damit. Ja, ich habe zwar an unglaublich großen Produkten gearbeitet, wie zum Beispiel Spotify, aber ich habe selber noch keins von Grund auf gegründet. Das heißt, da kann ich natürlich nicht mitreden, logischerweise.
Ich fand es halt nur unglaublich faszinierend, weil natürlich, um so eine Idee von einem Produkt, das so einen bestimmten Workflow besser machen soll, um das halt wirklich zum Leben zu bringen, da gehört so viel Aufwand dahinter und du musst Leute mobilisieren, du musst so vieles in die Wege leiten, damit es überhaupt dahin kommt, wo du vom Kopf her schon bist. Und ich habe das gerade bei den beiden Produkten Samplees und MyMind jetzt auch wirklich konkret beobachtet an mir selbst, weil es relativ lange gedauert hat, bis ich zum Beispiel Samplees wirklich dann gekauft habe. Also ich hatte es monatelang auf dem Schirm, habe immer wieder mal auf die Website geschaut, habe immer wieder mal so Projekte angeschaut, die damit realisiert wurden. Und dachte mir aber immer so, ja, wieder so ein WordPress-Tool, ja, so ein bisschen generisch halt am Anfang, wie man so ist und ja, mit Vorurteilen behaftet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss es jetzt ausprobieren. Und als ich es dann verwendet habe, es war am Anfang komplett anders, weil es ist eine ganz andere Welt, in der man sich da bewegt. Und je mehr man halt reinkommt, umso schöner, umso angenehmer wird die Arbeit damit. Und das Gleiche passiert gerade bei MyMind. Es gibt so viele Mindmap-Tools und so viele Ablagemöglichkeiten, wo du deine Ideen hinplatzierst. Aber dieses Tool konkret, was auch schon monatelang rumgelegen ist, was ich mir jetzt vor ein paar Tagen erst gekauft habe tatsächlich, das ist halt so, da denkst du dir, ah, stimmt. Also besonders spezifische Funktionen oder Schaltflächen, da wo du dir denkst, ja, warum machen das andere nicht? Und dieser Effekt, der da hervorkommt, dass du den auch bei vielen anderen erreichst, also das hat mich richtig fasziniert, dass du das so hinbekommst, obwohl es eigentlich im Ursprung eine Idee war oder ein Projekt war, wo du dir gedacht hast, ja, eigentlich wäre es cool, wenn ich damit arbeiten könnte und vielleicht gar nicht in erster Linie daran gedacht hast, dass das tausende andere nutzen.
Das war das Ziel, genau, ja, das ist absolut die der Ursprung von den Projekten, an denen ich arbeite, ist meistens für mich oder für meine Co-Founder. Ja, ich habe ja einen Co-Founder auf all den Projekten und bei all den Projekten war es quasi, okay, wir bauen das wirklich für uns, weil wir wollen etwas haben, das für uns funktioniert, und wenn es dann für andere Leute funktioniert, das ist auch super. Ja, ich würde sagen, Carbon Mate ist vielleicht das Einzige, das ein bisschen mehr, also ein bisschen anders ist, ein bisschen entfernt von dem. Aber die Samplees und MyMind absolut, ja.
Wie würdest du denn deine persönliche Arbeitsweise oder auch Denkweise in ein, zwei Worten definieren? Könntest du das?
Ja, absolut chaotisch. Absolut chaotisch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir angefangen haben, an MyMind zu arbeiten, weil ich bin...
Das ist gut, ja.
Ja, es ist die, ich wollte einfach selber eine Extension for my mind quasi bauen. Mhm. Etwas, das mir hilft in meinem Alltag. Also es ist fast so irgendwie, wir bauen quasi, das ist so wie wenn du dein eigenes Werkzeug baust, um deine eigenen Werkzeuge zu fixen, mehr oder weniger. Also du baust diesen perfekten Kreislauf für dich selber irgendwie. Mhm. Und das ist quasi, was my mind für mich ist, weil ich bin so chaotisch. Ich mag diese meisten anderen Tools nicht, weil sie sind mir nicht nur zu kompliziert, sondern es ist zu viel Arbeit. Ich muss immer so viel Zeit rein investieren. Ich muss sie lernen. Und die Tools wollen auch, dass du irgendwie dich auf eine Art und Weise quasi organisierst. Aber ich habe keine Lust zu organisieren, weil ich bin nicht in das Organisieren verliebt, sondern ich bin verliebt in das Kreieren und das Machen quasi außerhalb von dem Organisieren. Macht das irgendwie Sinn? Das ist so wie...
Absolut,
ja. Das ist so wie... Was ist eine gute Analogie? Zum Beispiel, stell dir vor, es geht um Musik, ja. Ich liebe Musik und ich will einfach Musik hören. Und ich habe in einem Moment eine Idee, wo ich sage, ah, ich will unbedingt jetzt den Künstler hören. Und ich will aber so schnell wie möglich einfach nur dazu kommen, dass ich den Künstler höre, ja. Mhm. Und dann gibt's die Leute, die sammeln irgendwie Schallplatten und die sortieren das nach Farbe und nach Anfangsbuchstaben und die haben das schöne Regal und alles. Und die hören aber teilweise die Musik eigentlich gar nicht, ja, sondern für die ist quasi die Leidenschaft, Dinge zu organisieren und zu sortieren und so weiter. Und viele Tools heutzutage, kommt mir vor, die sind mehr so die Leute, die gerne dieses Organisieren machen. Weißt du, wie ich meine? Weil für viele Leute ist das auch irgendwie eine schöne Ablenkung, sagen wir mal so. Ihr kennt das sicher bestimmt auch, wenn man an einem Projekt arbeitet zum Beispiel und man ist irgendwie, man hängt fest, ja? Und dann hat man so eine Idee und sagt, ich kann eigentlich nur jetzt an diesem Projekt arbeiten, wenn ich erstmal, wir müssen ein neues Projektmanagement-Tool installieren, sonst geht das alles hier nicht. Und das ist aber eigentlich meistens eine Ausrede, ja? Weil dann das ist eine Art von Prokrastinieren, wo du sagst, jetzt muss ich erstmal recherchieren, Projektmanagement, und dann lege ich die ganzen Folder an. Und eigentlich brauchst du das alles nicht. Aber es ist einfach eine Art und Weise, weil du denkst, da fühle ich mich sicher, einfach gerade jetzt diese Dinge hier zu organisieren, weil dann brauche ich nämlich nicht die richtige Arbeit machen, die eigentlich wichtig ist.
Sind ja, Fotografie auch gefährlich. Ich brauche neues Equipment, sonst kann ich
Da kickt halt der innere Deutsche wieder rein. Also ich muss, ich muss meine Daten sortieren und so. Ich glaube, wie du deine Daten benennst und sortierst, muss ich dich, glaube ich, eh nicht fragen, oder? Also da gibt's, glaube ich, kein System.
Ich habe schon, also das Deutsche kommt bei mir schon. Mein Team macht sich immer lustig über mich, weil ich bin schon sehr organisiert, was das anbelangt, was meine Design-Files und so anbelangt. Ich mag das schon gerne, Dinge beschriften und so weiter. Aber für mich ist das alles als Ziel, effektiver zu arbeiten und besser zu arbeiten und nicht als Flucht vor dem Arbeiten, wenn das Sinn macht.
Verstehe. Ist gut gesagt, ja.
Weil für viele Leute ist das auch irgendwie so die Flucht, ja. Ich kenne zum Beispiel genug Leute, die irgendwie seit 10 Jahren schon einen Blog eigentlich machen wollen und sie wollen bloggen. Ja, also schreiben im Endeffekt. Und seit 10 Jahren haben sie es nicht geschafft, weil jedes Jahr probieren sie ein anderes Blog-System aus, weil sie sagen, ich muss das nochmal ausprobieren, ich muss das Blog-System installieren. Und ich sage zu dem immer, weißt du was, du willst gar nicht bloggen, weil das Blog-System ist komplett irrelevant. Ja, du musst einfach nur anfangen zu schreiben. Aber da merkt man wieder, das ist quasi eine Zuflucht, mehr oder weniger. Und umso komplexer die Tools, umso besser für solche Leute, ja. Weil sie sagen, da muss ich mir das reinlesen und ja.
Das stimmt. Ja, es überrascht mich, dass du dieses Chaotische doch wirklich auslebst. Und interessant ist auch, du wirst bestimmt Chris Doe kennen von The Future, oder?
Ich weiß schon, was du meinst. Ja.
Genau, also der ist halt von der anderen Seite von den Staaten, aber hat auch ein sehr cooles Mentoring-Programm. Und der hat mal erwähnt, dass die Amerikaner diese deutsche Mentalität sehr wertschätzen. Also dieses korrekte, strukturierte, gefasste. Kannst du das nachvollziehen, dass dir diese typische deutsche Mentalität, so korrekt wie man halt immer ist, dass dir die besonders in Amerika zugute gekommen ist und dass das die Leute auch zu schätzen wissen?
Absolut. Ja, absolut. Das ist ja die Ironie irgendwo, ja. Weil wenn du nach Amerika kommst, hier siehst du auch unglaublich viele Europäer, gerade im Designbereich, Schweden, sehr viele schwedische Leute in Agenturen, weil die Amerikaner lieben die europäische oder diese nordische Ästhetik quasi. Und sie lieben auch das Korrekte und das Punktuelle natürlich von den Deutschen. Amerikaner lieben ja auch deutsche Autos. Und das Witzige ist aber, wenn man eben nach Europa schaut, die Europäer lieben eigentlich auch die amerikanische Art. Ja? Also wenn du von Amerika nach Europa kommst, dann bist du irgendwie der Coole, ja? So nach dem Motto, okay, du bist der Amerikaner. Und ich finde das immer witzig, weil da muss ich erstmal nach Amerika gehen, um dann wieder zurückzukommen nach Europa, damit ich in Europa quasi eine Chance habe, ja. Aber ich glaube, es ist immer so, das Gras ist grüner auf der anderen Seite.
Genau.
Aber die schätzen das absolut, ja, was du gesagt hast.
Tobias, du schreibst, was ich ganz interessant finde, in deinen Arbeitsbeziehungen bist du sehr ehrlich.
Habe ich das gesagt?
Ja,
Okay, muss so sein.
Ja, und du hast es ein bisschen ausgeführt mit, das klingt ein bisschen klischeehaft, aber die wenigsten tun es wirklich. Bist du denn so jemand, der den Kunden wirklich sagt, was Sache ist, oder auch deinen Teamkollegen vielleicht? Also ich finde diese Frage ganz spannend. Ich habe mit Jordi einmal wieder diese Themen auch schon in Podcast-Folgen gehabt, auch mit Azubis teilweise, die ich so betreue. Das Thema Ehrlichkeit ist immer so ein wichtiger Punkt.
Aha, hast du ein Beispiel aus deiner Erfahrung? Also
ja, da geht schon los, dass man einfach mal sagt, es gibt so das Beispiel, dass der Kunde irgendwas will, und dann gibt's die sagen, ja, okay, das mache ich da, und dann gibt's die sagen, aber du brauchst doch eigentlich ganz was anderes. Du hast ja folgendes Problem und brauchst eigentlich nicht das, was du denkst. Ja. Oder auch mit Kritik umgehen, mit Teamkollegen und so weiter. Also bist du da ehrlich oder eckst du da auch oft an, oder wie kann man sich das vorstellen?
Absolut, ja. Nee, ich bin meistens ehrlich und ecke an. Ja.
Ah, okay.
Aber
bist du unangenehm?
Ich glaube, es kam, ja, nicht unangenehm, aber ich glaube, das war auf jeden Fall, ich würde aber sagen, dass die Einstellung hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin. Es ist so quasi diese Persistence, da fehlt mir schon wieder das deutsche Wort.
Beständigkeit, ja.
Beständigkeit, genau. Das ist so, und ich glaube, das ist bei mir geboren aus meiner Sturheit. Ja? Da ist jetzt quasi das Negative entwickelt sich irgendwo zum Positiven, weil ich habe einfach diese sture Energie, komischerweise, wo ich dann einfach auf bestimmte Sachen quasi beharre. Und das hat mir in meiner Karriere durchaus geholfen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn du logischerweise irgendwie das backuppen kannst. Also wenn du auch liefern kannst, mehr oder weniger.
Ja.
Aber das habe ich auch meistens immer gemacht. Wenn ich sage, das gefällt mir nicht und ich habe eine bessere Idee, dann sage ich das nicht nur, sondern ich zeige auch was. Sag schon mal, das hier ist eine Alternative. Ich finde das besser, weil ABC. Und nee, absolut. Und ich glaube natürlich, dass so eine Einstellung ist gerade am Anfang schwierig, natürlich, wenn du nicht die Credentials hast. Absolut. Und das war aber für mich auch teilweise schwierig. Bei manchen Kunden kann es auch sein, dass je nachdem, wie der Kunde ist, wie du ihn einschätzt, da sage ich mir auch, okay, ist mir zu problematisch, mit jetzt hier auf irgendwas zu beharren. Ich mache es einfach so, wie du willst, weil ich will dich eigentlich loswerden, um ehrlich zu sein.
Ja, klar.
Aber wenn mir die Arbeit wichtig ist, dann werde ich immer versuchen zu sagen, nee, das ist es, ja. Das ist meine Lösung. Ich finde, dass das am besten ist. Und wenn du mir vertraust, und es gibt ja auch einen Grund, warum du mich angeheuert hast, ja. Ich meine, du könntest ja auch jeden, wenn du genau weißt, was du willst, dann brauchst du mich nicht. Dann gehst du zu jemand anderem.
Genau.
Der ist günstiger, der sagt Ja und Amen öfter als ich. Das ist eigentlich viel einfacher. Und
genau.
Ich glaube, mit der Zeit auch und mit der Erfahrung bin ich auch besser geworden. Wenn ich zum Beispiel ein Briefing kriege von einem Kunden und du hast das erste Gespräch, da gibt es dann diese ganzen Red Flags, wie man so schön sagt, wo ich dann automatisch schon sehe, ah, ich glaube, das wird nichts werden, weil die Person weiß genau, die hat schon eine perfekte Vorstellung, die wollen extrem involviert sein, also das wird keinen Spaß machen, ja. Und dann sage ich lieber nein, was das Projekt anbelangt. Ja. Aber das ist natürlich ein Luxus, den du dir erst später leisten kannst, logischerweise. Genau.
Aber ich finde es schön zu hören, und ich finde, das hat auch echt Power, das mir zu hören, weil ich bin eigentlich genauso. Und natürlich, ich bin schon ein bisschen älter, und du hast völlig recht, das kann man ja nicht, wenn man startet, dann kann man das ja nicht bringen, gell? Also man braucht gewisse Konstellationen oder eine gewisse Lebenssituation, um das auch tun zu können, weil ansonsten überschreitet man womöglich immer nie diese Schwelle, wo man einfach einmal ein bisschen erfolgreich sein kann, gell?
Ja, aber genau.
So ist es schon extrem wichtig. Und ich finde es schön zu hören, wenn du jetzt wirklich sagst, ja, ich bin ehrlich und ich eck an und hatte da durchaus meine Probleme oder immer wieder mal. Aber es ist ja eine Sache von Werten, gell, die man aufrecht hält.
Ja, es ist eine Sache von Werten, und es ist auch, ich bin meistens sehr ehrlich zu Kunden, wo ich auch sage, schau mal, der Grund, und ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Menschen, weil es gibt auch Menschen, die anecken, und da ist es aber eher eine Ego-Sache.
Ja.
Und bei mir ist es aber weniger eine Ego-Sache, weil ich sage auch zum Kunden, schau mal, mein Ziel ist, dass es so erfolgreich und so gut wie möglich wird, weil es reflektiert im Endeffekt auch auf meine Arbeit. Wenn du aber möchtest, und da kannst du mir ehrlich jetzt sagen, was du willst, wenn du das so haben möchtest, wie du das möchtest hier, und ich finde, dass das keine gute Idee ist, ich mache es dir trotzdem, aber nur, dass du es weißt, mein Name steht nicht darunter, das kommt nicht in mein Portfolio, und ich mache dir das aber trotzdem so, wie du es willst, für das Geld, das ich versprochen wurde, und du kannst jetzt entscheiden, weil für mich ist das dann einfach eine Frage von einem Stolz mehr oder weniger, oder halt, dass ich sage, hey, kann ich wirklich meine Unterschrift darunter setzen? Und da gibt es dann durchaus viele Kunden, die dann das auch verstehen, das Argument, und sagen, okay, ich merke hier wirklich, das hat nichts mit dem Ego zu tun. Es geht nicht darum, dass du unbedingt richtig liegen willst, sondern du willst deinen Namen drunter setzen. Und das ist doch eigentlich was Positives, weil dann der Kunde sagt, okay, weißt du was, wenn du willst, dass das was Geiles wird, dann will ich das auch und ich lasse dich einfach mal machen. Ja. Und ich bin aber auch nie ein arroganter Designer. Ich arbeite unglaublich gern und viele mit Kunden direkt zusammen. Ich will ja auch denen ihren Input. Also so ist es nicht. Aber ihr wisst das ja.
Aber das ist cool. Also coole Einstellung.
Tobias, wie alt bist du gerade?
34.
Okay, fast ja gut. 35. Dann habe ich tatsächlich richtig geschätzt.
immer noch jung.
Ja, was mich tatsächlich begeistert und auch in gewisser Weise fasziniert ist, dass du mit diesem jungen Alter eigentlich schon eine sehr, sehr starke Mentorrolle inne hast. Und es gibt ein sehr, sehr cooles Zitat von dir, das haben wir auch so im Zuge der Recherche aufgeschnappt. Ich habe es mal versucht, so gut wie möglich ins Deutsche zu übersetzen. Das geht, einerseits beschweren wir uns, dass es keine guten jungen Designer gibt, und andererseits sind wir schlecht darin, andere für unseren Job zu begeistern. Und es ist sehr, sehr treffend, man beobachtet es immer wieder. Und was mich jetzt interessieren würde, was tust du denn persönlich, um gerade so junge DesignerInnen, die jetzt ihren Weg noch nicht gefunden haben, die null Selbstbewusstsein haben, die vielleicht auch in die völlig verkehrte Richtung gehen, oder die sich einfach aufgrund dessen, dass sie halt vom Alter her noch nicht so weit sind, weil sie die Reife noch nicht haben. Also wie schaffst du das, diese zu begeistern? Hast du da bestimmte Herangehensweisen? Ich kann mir schon vorstellen, dass du ab und an mal so Praktikanten bei dir hast oder Auszubildende. Also wie gehst du konkret damit um? Wo sind deine Punkte, wo du ansetzt?
Und ich glaube, das liegt dir ja sehr am Herzen, oder Tobias, das zu tun?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Es liegt mir irgendwie am Herzen, einfach primär, glaube ich, weil ich mich so gut identifizieren kann mit Leuten, die in der ähnlichen Position sind. Und ich glaube, gravitieren? Ist das ein Wort? Ich fühle mich angezogen von solchen Leuten irgendwie, weil sie sich an mich irgendwie erinnern. Also ich erinnere mich an mich selber durch sie. Ich meine, ich habe ja auch einen Blog, auf dem ich sehr regulär publiziere. Das ist ja eigentlich auch ein Projekt von mir, mehr oder weniger, was ich auch oft vergesse zu erwähnen. Ich versuche sehr viel zu schreiben, um Leuten quasi zu helfen. Ich habe sehr viel, accidental Mentorship, mehr oder weniger, wo ich einfach mit Leuten quasi E-Mail schreibe, weil sie mich kontaktieren, oder ich schreibe Leute an, wenn ich jemanden sehe. Ich habe jetzt im Moment am Team, habe ich einen Praktikanten, der ist 17 Jahre alt und aus Estonien. Sag mal Estonien? Estonia? Was ist das auf Deutsch?
Estland.
Estland, ja.
Musst du jetzt auch ein bisschen überlegen.
Ja, genau. Ja, ich kenne die ganzen deutschen Sachen nicht mehr. Okay, wir haben einen, der ist 17, aus Estland, ist in der Schule, in der Hauptschule, hat unglaubliche Probleme mit Lehrern, hat keinen Bock auf alles, will eigentlich nur designen. Und das ist dann so, für mich ist das, wenn ich das höre, ja, da bin ich dann so, hey, weißt du was, kommst du zu mir, ich zeig dir ein paar Sachen.
Also du gibst denen auch wirklich einen Platz.
Ich versuche den Leuten einen Platz zu geben und eine Chance, wo ich einfach sage, schau mal, wenn du wirklich motiviert bist, so wie du sagst, dann kannst du das bei mir machen. Ich gebe dir auch Geld, cool, und eine bestimmte Zeit, und dann kannst du schauen, was du draus machst, ja. Dann habe ich auch noch einen Designer im Moment am Team, der hat auch bei mir angefangen mit 17 Jahren. Der war genauso, der hat die Schule abgebrochen mit 17, oder mit 16 sogar, und wollte einfach nur designen. Und den habe ich auch gesagt, du weißt du was, arbeite für mich. Der arbeitet jetzt schon für mich für fast ein Jahr. Und ja, zwischendurch, ich habe auch immer irgendwie Calls. Also wenn ich jemanden auf Twitter sehe oder mir jemanden schreibt oder ich sehe jemanden, der hat irgendwie coole Arbeiten und ich sehe, der ist 15 Jahre alt oder so oder die ist 15, dann sage ich, hier, weißt du was, komm, wir machen einen kurzen Call und was sind deine Sorgen? Ja, und meistens ist es immer dasselbe, ja, es ist, die Schule ist scheiße, die Lehrer sind streng, oft ist es meistens sogar noch, dass noch die Eltern dazukommen und die Eltern halt sagen, nee, du musst es unbedingt machen, die Schule ist wichtig und Design ist doch kein richtiger Beruf. Also das höre ich schon sehr, sehr oft und ja, ich freue mich dann immer, denen quasi ein bisschen zu helfen, ja, aber ich bin jetzt kein professioneller Mentor oder so.
Ja, aber wie toll diese Einstellung ist.
Also, aber dir liegt es am Herzen und du willst da, also durch deine eigene Vergangenheit, du willst die einfach auch da abholen.
Mir liegt es am Herzen, weil ich einfach sage, schau mal, ich war genauso wie du und es wäre schön, wenn du ein bisschen einen Shortcut kriegst durch mich, weil ich dir einfach vielleicht auch nur das Selbstbewusstsein gebe und sage, hey, du schaffst das, du kannst es machen. Ich gebe dir auch die Chance, an ein paar Sachen zu arbeiten. Ich habe auch immer ein kleines Budget, verfügbar. Das habe ich mit meinem Partner so besprochen, dass wir das machen. Wir haben immer ein paar tausend Euro, wo wir sagen, hey, wir erfinden einfach Projekte. Weißt du, ich meine, es ist so nach dem Motto so, weil ich finde jemanden, der ist irgendwie, weiß ich nicht, 16 Jahre alt und der will unbedingt was machen und ich schaue die Arbeiten an, denke mir so, natürlich sind deine Arbeiten nicht gut, du bist 16 Jahre alt. Ja. Und ehrlich gesagt, ich kann dich nicht wirklich brauchen, was meine tagtägliche Arbeit anbelangt. Weil es wird zu lange dauern, bis ich das alles erklärt habe. Mhm. Und dann erfinden wir einfach irgendein Projekt und sagen so, ah, weißt du, was cool wäre, machen wir irgendwie so ein Poster oder irgendwas, egal, was wir jetzt verwenden oder nicht. Aber das ist dann quasi ein Mini-Auftrag an diese Person und wir bezahlen die Person und die, das ist cool für die, weil die haben damit ein Portfolio-Projekt.
Krass, Respekt. Also
Wahnsinn.
Du nimmst auch Geld in die Hand, damit die da ein bisschen was realistischeres zum Üben haben und ja, genau. Krass. Also das
ist doch auch, ist ja auch lustig für mich jetzt. Ja. Das ist ja auch irgendwie eine eigennützige, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Nicht, dass ich bin ja kein Engel oder so. Aber das ist auch eigennützig im Sinne von, auch wenn ich es nicht verwende, ich finde es cool, einfach zu, ich freue mich dann auch richtig zu sehen, was sie gemacht haben. Und das ist, glaube ich, so das Eigennützige, so nach dem Motto so, oh, ich bin schon gespannt, in 2 Wochen ist er fertig damit. Ja. Was wird das wohl sein?
Also es kann schon wirklich Berge versetzen, gell, wenn man Menschen tun lässt. Also wenn man Vertrauen schenkt und wenn man so diese wachsen lässt, also da kann echt was rauskommen dabei.
Ja, es ist Wahnsinn. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren hatte ich eine Designerin, die war ganz frisch. Die hat ein 3-monatiges Bootcamp, nennt man das, glaube ich, gemacht, wo sie ein bisschen was gelernt hat, aber das war so ein UX-Bootcamp, also die hat nicht wirklich irgendwas über Design gelernt, sagen wir mal so. Und also nur so die Theorie, mehr oder weniger. Und sie wollte, glaube ich, sie hat, glaube ich, vorher als Support-Person oder so gearbeitet, also sie hatte wirklich keine Erfahrung. Und die ist aber irgendwie rausgestanden damals und habe gesagt, du, ich gebe dir ein Internship für, also ein Praktikum für 3 Monate. Und du wirst richtig hart arbeiten und nach dem 3 Monate Praktikum verspreche ich dir, aber nur wenn du hart arbeitest und wirklich interessiert bist, ich verspreche dir, du wirst, egal wo du einen Job haben willst, du wirst den bekommen, weil ich werde dir damit helfen. Ich werde dir Empfehlungsschreiben geben und innerhalb dieser 3 Monate, das Ziel wird auch, dass du ein Portfolio baust. Ich helfe dir beim Portfolio. Wir haben auch, glaube ich, irgendwie 3 oder 4, wie sagt man, diese Fantasieprojekte quasi gemacht, weil das ist das Einzige, was man halt hätte machen können. Und das Portfolio war voll und nach den 3 Monaten hat sie einen direkten Job bekommen als Junior Designer bei einer relativ großen Agentur in Texas. Inzwischen ist sie jetzt schon 2 Jahre später ist sie Senior Designer, schon super aufgestiegen. Und für mich ist das einfach, ich freue mich. Mich macht das einfach stolz. Ja, und ich finde das cool, wenn das so funktioniert.
Und es klingt so, es klingt einfach so dermaßen ehrlich aus dem Herzen, wenn du das so sagst. Also man kennt es ja von vielen Agenturchefs ja aus Deutschland auch, die dann immer sagen, ja, sie sind so froh darüber, wenn sie anderen helfen können. Aber irgendwie hat es sehr, sehr oft so ein bisschen einen Fake-Charakter. Also man kennt eigentlich schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, ja, das sagst du jetzt ja nur, weil es dir was nützt. Wenn das so aus deinem Mund kommt, dann merkt man, also du stehst da wirklich dahinter, weil du ja immer so eine persönliche Beziehung dazu hast. Also wenn du dir jemanden auswählst und ich finde das hochspannend, dass du selbst die Augen aufmachst, wer denn da so auf der Bildfläche erscheint, was für Arbeiten die machen, welche Hintergründe die haben. Also auch dieses persönliche Interesse dran und nicht nur auf dem Thron sozusagen sitzt und sagst, jetzt komm du mal her und bemühe dich mal darum, dass du einen Job bei mir bekommst, sondern dass du auch mal die Initiative ergreifst. Das sieht man auch nicht allzu oft.
Und also Geld und Arbeit investieren auch noch, gell?
Das ist, genau, und das ist diese, das ist diese Mentor- Mentalität, die muss man sich, also die wirst du dir jetzt nicht erzwingen oder so, aber die kommt halt automatisch und finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist halt wirklich so der Typ Mensch, mit dem man auch wirklich gern arbeiten möchte und für den man auch gerne arbeitet. Muss ich auch an der Stelle ganz ehrlich sagen.
Da bedanke ich mich.
Ja, ich glaube, der oder die gegenüber von dir, das gibt ja schon so viel Kraft und also wenn du das die Aussage schon triffst, ich garantiere dir innerhalb 3 Monaten und so weiter, also wenn du da an den Richtigen kommst und da das Vertrauen da ist, also weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, was du natürlich dann auch für Kraft ausstrahlst, gell, und wenn der oder diejenige das richtig annimmt, Wahnsinn.
Ja, cool. Ist schon natürlich eine gewisse Art von Druck dahinter. Ich hatte auch schon genug Leute, wo das einfach nicht funktioniert hat. Aber
ach so, du hast es auch schon öfter gemacht, oder?
Oh ja. Ich habe die ganze Zeit immer so Praktikanten.
Ah, das ist quasi okay.
Ja, wie gesagt, für mich ist, ich bin jetzt eher die Art und Weise, wie ich jetzt Praktikanten auswähle, ist meistens so, wie sagt man, behind the scenes. Ich mache dann auch teilweise gar nicht mehr Ausschreibungen oder so. Mhm. Teilweise sind das einfach Leute, die öfter auf meinem Radar sind. Zum Beispiel der eine Designer, mit dem ich jetzt arbeite, der hat mir über 2 Jahre lang, hat er mir immer geschrieben, der war immer auf Twitter, der war einfach schon, ist das so ein Name, wo man weiß einfach, ja. Und der hat ihm damals, mit 15 ist er aus der Schule raus oder mit 16. Und ja, ich hatte aber noch nicht unbedingt einen Gebrauch für ihn oder so. Wie gesagt, es sind viele Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Aber er war irgendwie so präsent die ganze Zeit, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist cool, das ist genau diese Art von Energie, die ich interessant finde, weil du willst wirklich was machen. Das ist nicht so, weil ich hatte auch schon genug Leute am Anfang, wo die sagen, ah, ich will Designer werden und dann hast du ein Praktikum und es kommt irgendwie so raus, so nach, die wollen eigentlich gar nicht. Die sind gar nicht motiviert, es ist denen eigentlich alles scheißegal. Ich bin so, die Leute, mit denen ich arbeite im Moment, das sind Leute, die, da muss ich schon sagen, weißt du was, geh ins Bett, ja.
Also, aber lass cooles Ausholverfahren, muss man auch sagen, gell?
ja, absolut. Ich glaube, ich suche da irgendwie so nach mir selber, mehr oder weniger. Und ich bin dann schon der sagt, gut, jetzt mach mal langsam, ja. Wir haben genug Zeit, es ist alles kein Problem. Und ich suche mir halt auch oft so diese, wie nennt man diese Misfits irgendwie ein bisschen raus.
Die Einzelkämpfer.
Die Einzelkämpfer, die mich so an mich selber irgendwie erinnern, an früher, die so quasi diesen Biss haben, weißt du, irgendwie keinen Familiensupport oder abgebrochene Schule und die wollen unbedingt Designer werden. Und ja, das ist komisch. Wie gesagt, es ist irgendwo auch eigennützig. Da muss man einfach sagen, weil ich kriege da ja auch selber irgendwo eine Energie dadurch. Das ist so, wie wenn du mir ein bisschen so eine Energie von damals quasi in mir selber wächst. Und das ist so die sehr Eigennützigkeit, würde ich fast sagen. Ja. Weil mir macht das ja Spaß. Es ist ja nicht so, dass es für mich Arbeit ist unbedingt.
Ich finde, man kann das auch, also ich kann mich da total in dich reinversetzen, weil wenn man natürlich dann auch noch finanziell in der Lage ist, sich diese Zeit auch für solche Menschen zu nehmen. Also mir geht's da ähnlich. Ich betreue einige Auszubildende und kann mir die Zeit dafür nehmen und ich nehme die wahnsinnig gern. Und will auch, dass die gut werden, dass sich die weiterbilden, dass die einfach wissenshungrig bleiben. Und es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man sich die Zeit dann nehmen kann, gell? Und also ich finde, es ist sehr zufriedenstellend.
Ja, es ist so, für mich ist es eher auch, das Schöne bei mir ist, du hast zum Beispiel Auszubildende erwähnt, ja? Mhm. Bei mir ist es teilweise einfach auch die Zeit ist sehr kurz und deswegen kann ich es mir auch leisten, weil ich suche nicht nach jemandem, der Vollzeit für mich arbeitet, sondern ich suche einfach jemanden, der ein paar Monate mit mir arbeiten möchte. Mhm. Und teilweise je nachdem, was die finanzielle Lage ist, kann ich mehr oder weniger anbieten. Aber wie gesagt, meistens sind es eben Leute, die sagen, du, mir ist es eigentlich ganz egal, was das Geld hier ist, weil ich arbeite wahrscheinlich nicht mal an irgendwas, das du gebrauchen kannst, unbedingt, sagen wir mal so. Aber es geht eher um dieses Sprungbrett, ja, um die, was du lernst innerhalb von den paar Monaten, wie du dein Portfolio aufbaust. Und natürlich, wie gesagt, meistens ist das Ziel, und deswegen sage ich immer, ich suche eigentlich niemanden für mein Team, außer es ist jetzt, es funktioniert super. Aber mein Versprechen an dich ist immer, ich helfe dir, den Job zu kriegen woanders. Ja, es tut mir leid, dass du den nicht bei mir kriegst, wenn du den unbedingt willst. Aber wir sind ein kleines Team, wir haben auch finanzielle Grenzen. Aber wir können uns leisten, für 3-4 Monate oder 6 Monate jemanden zu haben. Und dann sage ich, schau mal, wenn du gut bist, wie gesagt, ich schreibe dir Empfehlungsschreiben überall hin. Ich habe Kontakte in viele Agenturen oder andere Firmen. Du wirst den Job kriegen, den Traumjob, den du haben willst, wenn wir jetzt gut arbeiten. Also
cool.
Das also wirklich auch eine gewisse Freiheit. Wirklich tolle Initiative, ja. Ja. Dieser Newsletter, den du ja sehr, sehr regelmäßig pflegst und der auch immer total nett und sympathisch zum Lesen ist, also bis zu die viermal PS drunter schreiben mit noch irgendwelchen Gedankenfetzen und so, also wirklich ganz lustig immer.
Ich kriege einen auf den Deckel, wenn ich kein PS schreibe.
Das glaube ich, ja, weil irgendwo erwartet man das dann nach dem 10. Newsletter.
Genau.
Welchen Stellenwert hat denn dieses Newsletter-Schreiben für dich? Weil du bist natürlich schon sehr intim in diesen Newslettern. Du lässt auch wirklich ganz, ganz viel von deiner Seele raus. Und du investierst da bestimmt auch recht viel Zeit darin, oder? Wie lange dauert denn sowas zu schreiben und auch die Themenfindung und so? Kommt es immer ganz spontan und dann fließt es einfach? Oder wie sieht es da aus?
Ich hatte am Anfang den Newsletter gestartet mit dem Ziel, einen Artikel pro Woche zu schreiben, jeden Sonntag. Und ich glaube, für das erste Jahr oder anderthalb Jahre habe ich das sogar geschafft, ohne Ausnahme, jeden Sonntag, ohne Verspätung. Das war für mich eine Challenge quasi, eine Idee, weil ich wollte einfach besser werden, was Schreiben anbelangt. Weil ich war zwar Designer, aber ich war kein Schreiber in dem Sinne. Mhm. Und wenn du meine Deutschlehrer gefragt hättest damals, hätten die auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Artikel schreiben werde. Und deswegen war das auch nie Schreiben für mich, hatte ich immer sehr starken Respekt davor, eben aus der Schule, ja. Grammatik und die Punktsetzung und so weiter. Und ich glaube, das hat einfach so unglaublich lange gedauert, bis ich da auch den Selbstbewusstsein hatte. Erst vor, wie gesagt, ein paar Jahren, dass ich angefangen habe, gesagt, okay, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach, ist mir scheißegal, wie die Punktsetzung ist oder Rechtschreibfehler, weil die Leute, zu denen ich schreibe, denen ist das eh scheißegal. Die wollen einfach nur den Inhalt quasi lesen. Und ja, so habe ich quasi angefangen zu schreiben.
Ja, und lustigerweise, du hast es zwar nicht so dir als oberstes Ziel gesetzt, jetzt möglichst korrekt zu schreiben und so, gell? Aber lustigerweise ist die Wirkung auf uns als Leser genau diese, dass du das Gefühl hast, dass jetzt ein wirklich professioneller Journalist dahinter, der sich wirklich die Themen explizit aussucht und aufbereitet, weil die Art und Weise, wie bestimmte Themen formuliert sind, wie bestimmte Gedankengänge formuliert sind, auch die Themenauswahl, die ist immer sehr, sehr speziell. Und auch wenn es ein größeres Thema ist, was ja in vielen verschiedenen Blogs auch schon angesprochen wurde, trotzdem schaffst du das meines Gefühls nach immer, so deine Note reinzubringen. Also irgendwie die Sprache, die Wortwahl, die Zusammenhänge der Gedanken sind immer ganz einzigartig. Und das ist interessant, dass du eigentlich eher wenig Perfektion jetzt da reinsteckst, aber tatsächlich, was hinten rauskommt, ähnelt einer Perfektion sehr, sehr stark. Also wirklich interessant, was da eigentlich vor sich geht, wenn man das wirklich mal bewusst ausblendet, welche Regeln man jetzt da beachten muss und so weiter und so fort, sondern einfach von der Seele schreibt, dann hat es oftmals eine ganz einzigartige Wirkung und ist bestimmt ein Ansporn auch für viele, die halt auch immer so ein bisschen gehindert werden, daran was anzufangen, weil sie meinen, das ist ja nicht perfekt und ich habe ja nicht die Ausbildung dafür und hin und her. Also
absolut recht,
ja, genau, man muss aber auch ganz kurz noch dazu sagen, die Lizzie, mit der ihr ja schon Kontakt hattet, die liest und korrigiert. Sie ist Copywriter. Mhm. Ah, okay. Und mein Assistent. Also die hilft schon sehr viel. Aber es ist witzig, weil sie ist sehr stark involviert in die Blogartikel auf dem Deskblog. Mhm. Sie hilft auch sehr viel beim Schreiben da und ist quasi meine, wie gesagt, eine unsichtbare Hand. Aber was die Newsletter anbelangt, ist es oft so, dass wir sehr viel argumentieren, weil ich schreibe irgendwas und dann gebe ich ihr das zum Korrigieren. Und sie ändert dann so viel, wo ich sage, Lizzie, aber jetzt hört sich's ja ganz anders an. Das hört sich viel zu professionell an, ja. Das ist viel zu korrekt. Und dann ändere ich es wieder und sie sagt immer, Tobias, du machst so komische Fehler oder nicht Fehler. Also sie sagt immer, das ist nicht korrekt. Und dann aber ich glaube, wir arbeiten jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen. Und jetzt so nach ein paar Jahren hat sie gesagt, Tobias, eigentlich ist es besser, wenn du das einfach so machst, weil du baust so diese kleinen Persönlichkeits-Quirks quasi rein, die eigentlich technisch nicht ganz korrekt sind, aber irgendwie sind sie cool und sie versteht aber nicht warum. Ja. Weil sie ist ja eher professioneller Schreiber. Mhm. Und da argumentieren wir teilweise sehr, sehr viel. Und deswegen sage ich zu Lizzie immer, die Newsletter sind meins, okay? Ich kann da schreiben, was ich will. Du kannst die Blogartikel editieren, aber Newsletter, da bleibe ich stur. Ah ja, das ist witzig.
Schön. Eine Frage, die habe ich mir noch aufgeschrieben und die muss ich fast, also wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden tatsächlich, also ich hoffe, wir überreizen deinen Zeitplan jetzt nicht. Also wenn du.
Ich habe ja nichts zu tun.
Perfekt. Eine Frage, die muss ich tatsächlich noch platzieren. Ihr habt ja das Logo für die Mars-Mission 2020 entworfen.
Stimmt, ja.
Also es ist ein sehr krasses Projekt, wenn man einfach mal sieht, dass das Logo für eine Space-Mission auf einer 58 Meter hohen Rakete platziert wird, die dann den Orbit verlässt. Wie kamst du zu diesem Projekt? Also kamen die einfach auf dich zu und oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, das ist viel Glück war da involviert in das Ganze. Aber ja, das war definitiv eines von den wenigen Kundenprojekten, an denen wir gearbeitet haben in den letzten paar Jahren. Weil wie du schon erwähnt hast vorher, wir machen eigentlich fast keine Kundenprojekte mehr. Aber wenn NASA sagt, hier, wir brauchen ein Logo für eine Rakete, dann ist es schwer, Nein zu sagen.
Ja.
stell dir vor, ja. Ja. Also, nee, ich hab leider keine Zeit. sucht euch einen anderen. Um ehrlich zu sein, es hat damals angefangen mit, es gab ein ganz kleines Projekt vor 6 Jahren oder so war das, oder 7 Jahren sogar. Da gab es ein ganz kleines Projekt von JPL. Sagt euch JPL was? Also JPL ist das Jet Propulsion Lab. Das ist im Endeffekt NASA. Also JPL ist eigentlich älter als NASA. Das ist quasi die Agentur, die NASA gegründet hat. Man kann sich das so vorstellen, JPL, also Jet Propulsion Lab, sind quasi die Raketen und die ganze Technik quasi bauen. Mhm. NASA ist eigentlich eher, das sind eher die Wissenschaftler, die analysieren quasi, sobald da quasi die Daten zurückkommen. Das heißt, JPL schießt das Ganze ins Weltall. NASA kümmert sich eigentlich mehr um die Auswertung der Daten. Mhm. Deswegen kennen die meisten Leute auch nur NASA, weil NASA ist eher so dieses, wie sagt man, die Marke, die nach außen geht von der USA-Regierung. Und da gab es damals eben ein kleines Projekt bei JPL und eine Freundin kannte die damals und die hat meine Freundin und mich gefragt, ob wir da aushelfen können. Das war was Internes, also ein kleines internes Projekt. Es waren einfach nur so ein paar Badges quasi zu designen für irgendeine interne Zelebrierung. Ich glaube, das war sogar 80 Jahre JPL oder irgendwas. Und so hat es angefangen. Das heißt, die sind dann, also das war quasi der initiale Kontakt. Und über das habe ich weiterhin für NASA gearbeitet, über die Jahre, die letzten 6 Jahre, viele kleine Projekte, die ihr noch nie gesehen habt, weil die einfach nur für interne Zwecke zum Beispiel waren. Aber ich konnte auch nie Nein sagen, ja, obwohl das unglaublich schlecht bezahlt ist, meistens. Wie ihr euch vorstellen könnt, die Regierung hat nicht wirklich viel Geld übrig für Design.
Genau, klar, muss ja alles in die Technik rein.
Genau, ist mir auch lieber, ja. wenn die Rakete da ordentlich funktioniert. Und ich konnte aber nie Nein sagen, weil ich fand es immer sehr unglaublich spannend, weil ich immer irgendwie Telefonate hatte mit Wissenschaftler und Leute, die Raketen bauen bei NASA und ich fand das immer cool. Und ja, und dann irgendwie nach 6, 7 Jahren war halt wieder mal kam eine E-Mail rein und in diesem Fall war es halt, hey, wir brauchen ein Logo für eine Rakete und das ist für die Mars-Mission. Und Ich dachte mir, oh cool, ja, das ist jetzt eines der größeren Projekte bei NASA.
War das ein langwieriger Prozess? Also sind da sehr, sehr viele bürokratische Prozesse dahinter?
Absolut. Schon. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, oder? Ja, es dauert unglaublich lang. Also schon allein der Zeitpunkt, zum Beispiel jetzt nur mal, das Mars-Logo hat ein Jahr gedauert, obwohl das schon viel vorher quasi fertig war. Aber die Hauptarbeit ist eigentlich eher dieses ganze Bürokratische, weil da sind so viele Teams. Weil zuerst arbeitest du mit einem kleinen Team bei NASA, dann geht das zu diesem Gruppenchef, dann geht das zu dem nächsten Team, dann geht das zu den unterschiedlichen Mars-Teams quasi. Und es geht immer weiter und über ein ganzes Jahr hinweg bist du eigentlich nur am Verkaufen. Und teilweise ist es aber auch so, deine Hauptaufgabe besteht eigentlich auch darin, das Logo quasi so zu bewahren, weil nur weil das approved worden ist innerhalb des ersten Monats von einem Team, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich auf der Rakete drauf sein wird. Weil ihr könnt euch vorstellen, im Regierungsbereich hat man sehr viele, wie nennt man denn das in Deutschland? Es gibt so einen Begriff, so quasi Drehtür-Jobs nennt man das, glaube ich, oder? In der Regierung. Also viele Jobs, die sind die ganze Zeit quasi am Wechseln. Da hast du quasi da hast du quasi jetzt einen Vorsitzenden und wenn der sagt, ja, das Logo ist cool, das machen wir, aber der Raketenstart ist erst in einem Jahr und da gibt es einen ganz anderen Vorsitzenden, der wusste nicht mal von dem Logo. Ja. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Arbeiten, quasi man kann sagen, internes Marketing. Und du versuchst quasi zu sagen, hey, wir haben ein Logo, wir haben ein Logo, hey, wir haben ein Logo, wir machen das, wir machen das. Und du machst dann intern quasi bei NASA, machst du dann T-Shirts und Sticker und du versuchst einfach so nach dem Motto zu sagen, hey Leute, nur dass ihr wisst, das ist das Logo, das in 2 Jahren verwendet wird. Weil es kann immer passieren, ein paar Monate vorher, weißt du, dass es einen neuen Chef gibt, der weiß davon nicht. Und der holt dann irgendeinen anderen Designer und macht das Logo neu, weil er nicht gewusst hat, dass es das gegeben hat. Weil es ist alles so.
Stell dir einfach vor, du machst mit Blut und Schweiß 2 Jahre lang tausende Logo-Entwürfe und hinterher scheitert es einfach dran, weil ein Astronaut aus dem Mars-Team sagt, er fliegt mit dem Logo nicht. So, er fühlt sich nicht wohl, wenn das auf seiner Rakete drauf ist.
Und ein neuer Chef wusste es gar nicht, dass es schon eins gibt.
Genau. Genau. Und das ist eigentlich so die. Genau, das ist eigentlich der Punkt, der eigentlich am wichtigsten ist. Da geht es dann teilweise nicht mal um das Absichtliche, sondern das Unabsichtliche. Ja? Das ist einfach, weil es ist alles so groß und das kann einfach dann überschaut werden, weil die Prozesse sind nicht so verbunden bei so einer Regierungsagentur. Und da kann das schnell mal verloren gehen. Wir haben inzwischen auch noch 2 andere Logos für Raketen schon designt. Eine davon startet, da kann ich noch nicht so viel drüber reden, eine startet in 3 Jahren und die andere in 10 Jahren. Also, kannst dir ungefähr vorstellen, wie ich sitze hier jetzt einfach und hoffe mal, dass das alles so hinhaut, ja. Und beide Logos sind schon approved worden, ja, von mehreren Teams. Aber das heißt immer noch nicht, deswegen war ich damals beim Mars-Logo auch, wir waren halt schon so aufgeregt innerhalb von meinem HOVS-Team. Also HOVS ist meine Agentur, wo wir halt für Kunden arbeiten. Und wir waren halt so aufgeregt. Und ich habe immer gesagt, Leute, weißt du was, wir feiern, wenn das wirklich auf der Rakete ist im Livestream. Weil dann kann nichts mehr schiefgehen. Ja. Aber vorher, wir erzählen das niemandem. Weil sonst ist das, wir machen uns zu viel Hoffnung. Aber das war schon, bin ich sehr unglaublich dankbar, dass ich das Projekt gekriegt habe und auch das Vertrauen von NASA. Ja. Und ich habe da inzwischen auch sehr gute Kontakte, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite. Und wie gesagt, wir haben jetzt eben schon 3 Logos eben gemacht für Raketen und also das ist echt ein Traum, sagen wir mal so. Sehr schwierig, das noch zu toppen irgendwie für mich. Und unglaublich dankbar, wirklich. Ja. Aber es hört sich romantischer an, als es wahrscheinlich ist.
Das vom Prozess her.
Und der Prozess ist eher weniger kreativ und eigentlich mehr politisch.
Ja. Das klingt da so.
Aber wenn man es schafft, dann ist cool, ja. Das ist dann das allererste Mal, dass irgendwelche verwandte Leute endlich wissen, was ich mache, ja.
Genau.
Weil sonst, wenn du kennst das eben, man erzählt den Leuten immer, an was man arbeitet, so Produkte online und die Leute immer, ich habe keine Ahnung, was du machst. Und ich muss dann immer lachen, weil ich sage, es muss dazu kommen, dass ich ein Logo für eine Rakete mache, dass du endlich verstehst, was ich tagtäglich mache.
Ja, herrlich.
Ja, das ist witzig. Aber
Michi, ja, es freut mich, dass das. Michi, hast du noch ein paar Fragen oder ein, zwei, die dich beschäftigen?
Wie viel Zeit investierst du in deinen Bart? Dir ist schon klar, Tobias. Jeder, der dich sieht, wenn man sich mit deiner Recherche beschäftigt, dann denkt man sich, naja, ich könnte meine auch mal wieder wachsen lassen. Ja, genau. Totaler Trugschluss.
Aber wieso machst du es nicht?
Ja, weil ich nie über den Punkt rauskomme, weil er so juckt. Das ist das Problem.
Ah, ja, stimmt. Da gibt's so diese Zwischenzeit, gell, diesen Punkt, den musst du einfach überstehen, der dauert dann irgendwie einen Monat oder so.
Genau.
Da musst du erstmal drüber hinweg, so wie wenn man sich die Haare halt wechseln lässt.
Genau.
Mein Bart ist nicht mehr so viel Arbeit. Früher war er viel Arbeit, weil gibt's eh sicher noch Fotos online, da hatte ich den immer noch gezwirbelt.
Ah, ist er nicht mehr?
Nee.
Ah, okay.
Das ist unglaublich viel Arbeit, ja.
Gell?
Absolut unpraktisch, absolut unpraktisch. Mhm. Also da kann ich in der Öffentlichkeit nicht essen, ohne mich zu, nee, das habe ich nicht mehr.
Ja, besonders auch mit Maske, muss das ja auch total unangenehm sein, oder?
Stimmt.
Mega unangenehm, ja. Habt ihr beide einen Bart? Ein kurzer ist ja schon unangenehm mit einer Maske,
stimmt.
Oder?
Ja,
stimmt. So. Drückt alles und juckt und besonders im Winter hast du ja auch die, wenn du einen Schnurrbart hast im Winter, für all die Leute, die zuhören und interessiert sind jetzt, im Winter hast du ja, es ist ja die kalte Luft und dann hast du die Maske drauf.
Genau.
Und dann hast du ja innerhalb der Maske hast du ja dieses, wie sagt man, Kondenswasser, oder halt, weil du halt atmest. Und dann ist halt der ganze Bart ist halt nass.
Genau, wie bei so einem Hund. Halt gell?
Unangenehm. Ja, wie so ein, ja, wie ein Hund. Und das ist halt echt, es ist schon nicht so cool dann, ja?
Ja.
Sagen wir so. Aber nee, der Bart ist um einiges kürzer als in den Fotos.
Ah, okay.
Also fast die Hälfte. Und den Schnurrbart, der wird immer ab. Also der ist jetzt kurz geschnitten.
Ah, okay.
Verstehe. Also, ja, ich brauche keine Zeit, kein Maintainer mehr. Aber früher mit Wachs, da brauchst du ja immer Wachs für den Schnurrbart.
Aha. Wie lange braucht man das im Schnitt? Schon, oder?
Halbe Stunde.
Halbe Stunde, ja.
Ja, immer alles ein bisschen richten, weil sonst sieht man ja auch wirklich nicht gut aus.
Ja.
Also mit so einem Bart, da musst du dich ein bisschen umkümmern, weil wenn du es nicht machst, dann, weißt du, gehst du einfach nur auf der Straße entlang und die Leute geben dir irgendwie Bargeld in die Hand.
Genau.
Und du so, okay, verstehe.
Ja.
Ja, nettes Nebeneinkommen.
Ja, genau.
Die wahre Wahrheit und so, gell?
Ja, genau, die wahre Wahrheit. Wo seid denn ihr jetzt eigentlich? In Deutschland.
In Bayern, Oberbayern, genau. Das ist, also der Michi wohnt im Landkreis Altötting, ich bin in Mühldorf. Ist alles
Der Michi hat definitiv einen stärkeren Dialekt hier.
Schon, gell?
Wollte ich schon fragen. Ja, Michi hätte ich jetzt schon, okay, du bist auf jeden Fall aus Bayern.
Ja, ja, genau, ich kann es nicht. Ich kann es nicht verschweigen, es geht nicht, ja. Das stimmt.
Ja, ist aber auch ganz, ganz sympathisch, haben wir uns auch bewusst dafür entschieden im Podcast, weil das bringt auch so ein bisschen Charakter mit rein und es gibt eh viel genug, die das Ultra-Hochdeutsch reden.
Wir haben es einmal versucht, gell, am Anfang, die ersten, das ist irgendwie gescheitert, weil dann klingt man immer authentisch, das ist nichts.
Das stimmt.
Ja. Ja, Michael, du hast eine super Podcast-Stimme, muss man sagen.
Ehrlich?
Mhm. Ja. Ja, also du bist so richtiger Radio-Host.
Ah, okay.
Muss man jetzt einfach mal loswerden.
Cool.
Angenehme aber Stimme.
Aber der Deutsch ist...
Jürgen, du natürlich auch.
Ja, das musstest du jetzt sagen. Ja. Ganz klar.
Aber du musst schon zugeben, der Michi hat eine super Stimme.
Bin ich völlig bei dir, also...
Ja gut, weil es so basslastig ist wahrscheinlich.
Ja, voll.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und ich könnte den ganzen Tag zuhören.
Ja.